Herzlich willkommen zum Stimme-Wahl-Check. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind und sich nicht haben abhalten lassen von Schnee und Eis. Der Weltuntergang wurde ja den ganzen Tag beschrieben. Der ein und die andere ist vielleicht zu Hause geblieben. Und deswegen umso schöner, dass Sie heute Abend sich Zeit nehmen. 90 Minuten Stimme-Wahl-Check. Und der wichtigste unter all den schönen und wichtigen Gästen heute ist natürlich Andreas Stoch, Spitzenkandidat der SPD. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Dankeschön. Guten Abend.
Ja, ich freue mich natürlich auch über viele bekannte Gesichter, will gar nicht so viele begrüßen. Ich freue mich ganz besonders gar nicht, wie oft Sie schon beim Stimme-Wahl-Check dabei waren. Der Ehrenbürger der Stadt Heilbronn und ehemaliger Oberbürgermeister Helmut Himmelsbach, einst Oberbürgermeister in Heidenheim, deswegen wahrscheinlich heute auch da. Herzlich willkommen. Wir haben hier ein bisschen die Reihen durchgemischt heute Abend, aber man muss ja flexibel sein und deswegen freue ich mich auch, dass er sich Zeit nimmt, trotz der vielen Termine, die Sie im Augenblick absolvieren müssen. Der Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn, Harry Merkel, willkommen. Ja, wir hatten ja schon viele Wahlcheck-Veranstaltungen hier, das ist jetzt unsere 10. Saison, Landtagswahlen, Europawahlen, Bundestagswahlen, da hatten wir alle möglichen Themen und da gab es mal das Deutschland-Tempo, wir machen das mal das Heilbronn-Tempo heute. Wir werden alle 5 Minuten neue Themen aufrufen, denn es gibt eine ganze Menge zu besprechen im Rahmen dieses Landtagswahlkampfes. Und natürlich ganz klar, Heilbronn ist ja auf dem Weg zur KI, Hauptstadt Europas, und deswegen werden wir einige Umfragen machen mit Ihnen. Sie müssen mitarbeiten heute Abend und mit Ihrem Handy, das können Sie schon mal parat halten, via QR-Code werden wir einige Umfragen live hier machen. Aber wir machen natürlich auch einiges ganz haptisch zu Beginn. Wer von Ihnen war denn noch nie bei einem Wahlcheck der Heilbronner Stimme mit dabei? Handzeichen bitte. Oh ja, das ist doch schön. Immerhin noch ein paar neue Gesichter, das freut uns umso mehr. 2009 haben wir begonnen, zum ersten Mal damals mit Herrn Westerwelle, später Steinmeier, Schäuble, Kretschmann, Gysi, Habeck, Lindner, Scholz, Baerbock und zuletzt Herr Merz, also eine ganze Menge. Vor 15 Jahren begann hier in Baden-Württemberg, wie hat der Ministerpräsident immer gesagt, der grüne Teppich zu fliegen. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Sie waren schon einige Male da. Lieber Herr Stoch, und Sie erinnern sich, glaube ich, auch noch ans letzte Mal, als wir hier saßen, oder?
Also zunächst mal, lieber Herr, ganz herzlichen Dank und vor allem auch an Sie, dass Sie an diesem durchaus kalten und feuchten Abend hier in die Kreissparkasse, in die Sparkasse Heilbronn gekommen sind. Ja, ich war vor 5 Jahren da und ich habe es vorhin auch schon in der Garderobe gesagt, ich erinnere mich da noch mit einigem Schrecken dran. Manche von Ihnen haben es vielleicht schon verdrängt, man versucht es ja, Corona-Zeit. Landtagswahlkampf 21 war während der schlimmsten Corona-Lockdown-Phase und wir zwei saßen hier oben. Aber da saß niemand. Da standen Kameras, du redest ins schwarze Loch hinein, hast überhaupt keine Ahnung, was die Menschen gerade denken oder fühlen oder empfinden. Das war ganz grauslich und deswegen bin ich allein deswegen schon froh, heute wieder da zu sein. Vor allem, dass Sie da sind, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Ja, da freuen wir uns natürlich auch. Wie gesagt, unser 44. Wahlcheck. Lassen Sie mich zu Beginn Dankeschön sagen an alle Verantwortlichen, die diese Serie möglich machen, die Verantwortlichen der Kreissparkasse Heilbronn, dass wir hier zu Gast sein dürfen, das gesamte Team, mein Team natürlich von der Heilbronner Stimme, mit meinen Assistentinnen, Frau Neureuther, Frau Backernuff, dann natürlich auch mit der gesamten Redaktion, Herr Donauer, Herr Tscherpe, Stimme TV, die da versuchen, heute auch die Live-Übertragung hinzubekommen. Und wir haben einige Kleinigkeiten vorbereitet, die gerade vorhin in der Generalprobe noch schiefgegangen sind. Wir schauen mal, wie das im Laufe des heutigen Abends ablaufen wird. Danke, dass ihr das alles möglich macht. Und auch das möchte ich zu Beginn sagen, weil schon wieder, es gibt ja immer gleich Kritik. Warum macht ihr jetzt die SPD wieder gleich am Anfang? Das könntet ihr doch auch am Ende des Wahlkampfs machen. Immer eine Frage der Schnittmengen, der Termine, der Spitzenkandidaten, wann wir die entsprechenden Lokalitäten bekommen. Tatsächlich auch, was die Heilbronner Stimme angeht, welche Termine wir machen können. Und wir wollen, und das war eine gute Tradition, in den jetzt ja mehr als 16 Jahren ein Gespräch führen. Und ein bisschen was erfahren. Also kein Verhör, sondern wir wollen ein bisschen was erfahren. Und ich glaube, da gibt es viele, viele Dinge, die wir heute Abend besprechen können. Zunächst wollen wir aber Sie noch ein bisschen näher kennenlernen. Der ein oder andere freut sich auf den Film. Wir stellen Ihnen vor, Andreas Stoch, Film ab.
Andreas Stoch wird am 10. Oktober 1969 in Heidenheim an der Brenz geboren und ist heute 56 Jahre alt. Aufgewachsen ist er in der Nachbarstadt Gingen. Dort besuchte er das Gymnasium und machte das Abitur. Stochs politische Karriere beginnt früh. Als Jugendlicher tritt er den Jusos bei, um gegen die Bildungspolitik der CDU zu demonstrieren. Mit 18 Jahren wird er Kreisvorsitzender der Jusos in Heidenheim. 1990 tritt er in die SPD ein. In Tübingen und Heidelberg studiert er Rechtswissenschaften und legt zwei Staatsexamen ab. Ab 1998 arbeitet er als Rechtsanwalt in Heidenheim. 2009 rückt Stoch in den Landtag nach. Er wird Sprecher für Datenschutz und Medienpolitik der SPD-Fraktion. 2011 zieht er wieder in den Landtag ein. Ab 2013 ist Andreas Stoch Kultusminister der grün-roten Landesregierung. Er stellt sich gegen die Rückkehr zu G9 und treibt einen neuen Bildungsplan voran. Bei der Wahl 2016 stürzt die SPD auf 12,7% ab und fliegt aus der Regierung. Stoch wird Vorsitzender der SPD-Fraktion und später Oppositionsführer. Er stößt ein Volksbegehren für kostenfreie Kitas an, das allerdings scheitert. Im November 2020 wird Stoch Spitzenkandidat für die Landtagswahl. In seiner Freizeit spielt Andreas Stoch Tennis oder Basketball und verfolgt die Spiele des 1. FC Heidenheim. Er ist mit Christine Stoch verheiratet und Vater von 4 Kindern. Bei der Landtagswahl 2021 stürzt die SPD auf ein Allzeittief von 11% ab. Zwar verhandelten SPD, FDP und Grüne über eine Ampelkoalition wie im Bund, wurden sich aber nicht einig. Als SPD-Fraktionschef kritisiert Stoch die Arbeit der grün-schwarzen Landesregierung scharf, vor allem in der Bildungspolitik. Für die Wahl am 8. März haben die Sozialdemokraten Andreas Stoch wieder das Vertrauen ausgesprochen und ihren Landeschef zum Spitzenkandidaten gemacht. Auch wenn er keine Option ausschließen will, hält er eine grün-rote Koalition für erfolgsversprechend. Ob das funktionieren kann, müssen Sie beurteilen. Nach unserem Stimme-Wahlcheck.
Da sieht man mal, was sich alles verändert hat im Laufe der Jahre. Ne?
Auch die Haarfarbe, ja.
Sport mit Stoch. Heutzutage ist ja so im Wahlkampf, es ist ja fast in Echtzeit, dass alles über Instagram gepostet wird. Also es wird ja ein Wettlauf, sage ich mal, der Aktualität und der PR-Maßnahmen der einzelnen Kandidaten und Parteien. Sie sind ein sportlicher Typ, oder?
Ich mache von klein auf Sport. Ich war immer einer, der im Verein Sport gemacht hat. Ich habe bei der TSG Gingen Fußball gespielt, ich habe Handball gespielt, ich habe später mit meinem ehemaligen Lehrer, ja, das funktioniert, eine Basketballabteilung aufgemacht, habe meinen Trainerschein gemacht im Basketball, habe während der ganzen Zeit immer Tennis gespielt. Wenn ich nicht mindestens 2-3 Mal in der Woche zum Sport komme, dann werde ich unleidig. Und deswegen ist das, glaube ich, ein ganz gutes Rezept auch in späteren Jahren. Der Wahlkampf macht es mir gerade nicht einfach. Ich bin keiner, der um 5 Uhr morgens aufsteht und zum Joggen geht. Da liegt dieser innere Schweinehund vor der Tür und lässt mich nicht durch. Aber alles, was mit Bällen zu tun hat, begeistert mich nach wie vor.
Nach der letzten Landtagswahl haben Sie gesagt, Mensch, eine Ampel wäre ja gar nicht so schlecht. Aber nach den Erfahrungen mit der Ampel in Berlin, sind Sie froh, dass es keine geworden ist in Stuttgart?
Es ist immer schwierig zu sagen, weil das eine nicht, dann das andere auch nicht. In Rheinland-Pfalz regiert jetzt schon seit fast 10 Jahren eine Ampelregierung. Und das tut sie dort erfolgreich. Das hat immer mit den Menschen zu tun, die in einer Regierung Verantwortung haben. Da muss auch die menschliche Ebene, das Vertrauen zueinander, ist eine ganz wichtige Grundlage in der Politik, das muss funktionieren. Das hat offensichtlich in Berlin nicht funktioniert. ich glaube nicht, dass es automatisch damit auch für Baden-Württemberg bedeutet hätte, dass es nicht gelungen wäre. Aber Herr Kretschmann wollte das damals partout nicht. Seine Partei wollte ja damals den Wechsel. Kretschmann selbst wollte das nicht. Er wollte mit der CDU weiterregieren. Werden wir sehen, was er davon hat.
Da kommen wir sicherlich heute Abend auch noch drauf zu sprechen und darf auch darauf hinweisen, wir sind ja wie gesagt gerade live auf Sendung. Über all das, was wir heute Abend hier sprechen, werden wir natürlich informieren bei uns, bei unseren Kollegen live bei stimme.de und natürlich in der Zeitung bei der Heilbronner Stimme. Ich begrüße auch meine Kollegen, Herr Wittmann und Herr Geier, die hier live mitarbeiten, und ich begrüße vor allem unseren Verleger Tilman Distelbart, heute Abend auch ein treuer Wahlcheck-Beobachter in all den Jahren in den vergangenen. Aber jetzt wollen wir natürlich eine erste Mitmachaktion machen. Ich fürchte, ich weiß, wie es ausgeht. Wir machen mal eine Abstimmung über das Wahlverhalten von Ihnen. Wen würden Sie denn wählen, wenn am Sonntag Landtagswahl in Baden-Württemberg wäre? Wahrscheinlich kriegen Sie einen Prozentsatz, Sie würden Sie sofort unterschreiben.
Ich wollte gerade fragen, wie man das mit dem Wahlgeheimnis hier in Heilbronn hält.
Aber ja, das machen wir nicht, wir sind da ein bisschen transparenter. Aber es ist natürlich so, dass wir nicht wissen, wer wie abstimmt. Wir kriegen nur den Balken ganz zum Schluss. Also Sie brauchen keine Angst haben, dass wir jetzt Ihre Handys in irgendeiner Art und Weise entern. Aber Sie machen schon mal alle mit. Jetzt gucke ich mal an meine Kollegen hinten in der Regie, ob wir dann ein Ergebnis bekommen. Sie müssen immer auf Absenden am Ende draufdrücken. Ne? Nicht nur auf die Parteizugehörigkeit, sondern da ist unten noch ein Button, Absenden, und dann funktioniert es. So, haben wir schon im Backoffice ein Ergebnis?
Es steigt noch, 68 haben bis jetzt teilgenommen.
39% SPD.
Gekauft.
AfD 0. Gut, daran sieht man schon mal, wie die Sympathien heute Abend verteilt sind. Jetzt aber ganz ernsthaft. Wenn Sie 15% erreichen würden, wenn man sich mal die Umfragen im Augenblick anschauen würde, ich glaube, dann wären Sie schon dankbar, oder?
In der Tat, wir wissen alle, das ist bei Landespolitikern immer die Realität, wir sind sehr stark abhängig von der allgemeinen politischen Stimmung. Und die wird in der Regel weniger von Landespolitik geprägt, sondern natürlich von einer bundespolitischen Stimmung. Und dass wir nach dem Scheitern der Ampelregierung als SPD, das hat man im Bundestagswahlergebnis gesehen, da haben wir auch ein historisch schlechtes Ergebnis geholt, dass wir seit dem Zeitpunkt in den Bundesumfragen auch nicht nach oben gegangen sind, das ist so. Und trotzdem rede ich ganz viel mit Menschen, die natürlich im Moment verunsichert sind, und ich höre ganz oft den Satz, aber die SPD braucht es fei dringend, Herr Stoch. Dann sage ich immer, das ist gut, dass Sie das sagen, aber wenn Sie sie dann auch noch wählen, dann wird es noch besser. Weil viele Menschen schon sehen, dass die SPD nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch heute eine wichtige Rolle im Parteienspektrum hat. Denn wenn Menschen in einer veränderten Gesellschaft, in einer sich veränderten Gesellschaft leben, haben sie auch das Bedürfnis nach einer gewissen Sicherheit, vor allem auch nach sozialer Sicherheit. Und dafür steht die SPD, glaube ich, wie keine andere Partei. Aber dann ist eben auch das Thema, wenn wir Umfragen haben, dass wir ein Wählerpotenzial haben, das über 40% liegt als SPD. Also die Menschen, die sagen, wir können uns vorstellen, SPD zu wählen, und so wie jetzt im Moment in Umfragen in Baden-Württemberg gerade mal 10 oder 11 sagen, ich wähle am nächsten Sonntag die SPD, dann sage ich, ich kämpfe um jede Stimme, weil wir als SPD auch in Regierungszeiten immer gezeigt haben, dass wir ein Land besser gemacht haben und besser regiert haben, als es andere tun.
Aber wenn Sie jetzt das ansprechen, dass viele sagen, Mensch, es sollte doch die SPD gewählt werden, da müssen Sie auch einige in Ihrer eigenen Partei wieder überzeugen. Also wenn ich mir ein paar Statements anschaue von Herrn Gabriel, von Herrn Steinbrück und immerhin ehemalige Kanzlerkandidaten. Herr Steinbrück sagt hier, Teile der SPD vermitteln einem den Eindruck, dass aus der Addition von Minderheitsinteressen eine politische Mehrheit zu gewinnen sei. Stimmt es?
Ich habe tatsächlich bei manchen der Äußerungen, die von der Seitenlinie kommen, manchmal ein bisschen Bauchgrimmen. Aber das, was Steinbrück an der Stelle sagt, hat schon auch einen wahren Kern. Die Addition von Minderheiten gibt nicht automatisch eine Mehrheit. Und ich glaube, dass die SPD immer dann erfolgreich war, wenn die Menschen, und da meine ich die Menschen, die jeden Morgen aufstehen und zur Arbeit gehen, die Menschen, die auch auf einen funktionierenden Staat angewiesen sind, wenn die Menschen gesagt haben, die SPD sieht mich, die SPD kümmert sich um mich und löst meine Probleme. Und ich glaube, das muss der Anspruch der SPD sein. Und ich glaube, dass da manche Themen, die auch links und rechts liegen, deswegen nicht bearbeitet werden müssen. Aber wenn manche Menschen das Gefühl haben, sie werden nicht mehr von der Politik der SPD gesehen, dann ist es ein Problem. Und dann bin ich auch der Meinung, die Pierre Steinbrück da hat. Aber ich bin ganz sicher kein Vertreter dieser Kategorie, sondern ich bin ein Vertreter derer, die sagt, ich weiß, wo die SPD herkommt. Ich weiß, dass viele Menschen in diesem Land auf die SPD angewiesen sind. Und für die möchte ich Politik machen.
Das ist genau das Thema, das Sie ansprechen, wenn man sich die Ergebnisse der Bundestagswahl anschaut. Und die haben Sie ja sicherlich exakt analysiert. Und wenn man sich dann mal anschaut, wen die SPD alles als Wähler verloren hat. Also da fragt man sich natürlich dann auch, wozu braucht es denn die Sozialdemokraten überhaupt, wenn radikale Parteien am Rand viele von ihren bisherigen Wählern abschöpfen. Die Linke eben mit extremen Themen in Sachen sozialer Gerechtigkeit. Die AfD, die 38% der Arbeiter haben die AfD gewählt bei der Bundestagswahl. Nur noch 12% die SPD und sogar 34% der Arbeitslosen haben die AfD gewählt und nur 13% der SPD. Wollen die potenziellen SPD-Wähler vielleicht was anderes als das, was Ihnen die SPD anbietet?
Das, was Sie gerade ansprechen, Herr Heer, ist sehr, sehr schwierig. Und es betrifft ja nicht nur die Sozialdemokratie in Deutschland, wenn wir uns mal auch im europäischen Umfeld umschauen, wenn wir uns auch Amerika anschauen, wie dort die Wähler, gerade was die sozialen Milieus angeht, gewählt haben, dann stellen wir fest, dass offensichtlich Menschen, die einen kleineren Geldbeutel haben, dann wird oft auch das Thema Bildungsniveau gemessen und gefragt, welche Bildungsabschlüsse haben die Menschen, dass Menschen ganz oft auf die, ja, ich sage es jetzt mal, Phrasen der Extremen hereinfallen, die ihnen vermeintlich leichte Lösungen anbieten. Ich sage jetzt mal ein ganz aktuelles Beispiel, das unser Land Baden-Württemberg, glaube ich, wie kein anderes betrifft. Die These, dass wir jetzt noch ewig den bisher bei uns produzierten Verbrennungsmotor bauen können und erfolgreich in die Welt exportieren können. Diese These ist natürlich etwas, was Menschen, die von der Transformation gerade im Bereich der Automobilindustrie betroffen sind, ganz besonders leicht da reingeht. Ich hätte das Gefühl, wenn ich den Menschen das erzähle, dass ich die Menschen anlüge, weil ich weiß, dass sich da ein Wandel vollziehen wird. Und diese Parteien leben ganz stark von der Zukunftsangst von Menschen, kochen ihr politisches Süppchen auf der Angst von Menschen und machen dann, und es kommt erschwerend hinzu, dann auch noch Gruppen in einer Gesellschaft verantwortlich für das angebliche Elend. In dem Fall, wo es um die AfD geht, sind eben Menschen mit Migrationshintergrund dann die Ursache von ganz vielen Problemen. Und da sage ich, so leicht ist die Welt nicht. Das Problem ist tatsächlich, dass es manchen Menschen, gerade wenn sie verunsichert sind, offensichtlich leichter fällt, diese einfachen Lösungen zu wählen. Und da müssen wir als SPD, das sage ich auch mit eigener Kritik an unsere eigene Adresse, wieder so sprechen, dass die Menschen verstehen, dass wir sie und ihre Realität meinen. Wenn wir von Transformation reden, dann verstehen viele Menschen nicht, was wir damit meinen. Wir müssen so reden, dass die Menschen verstehen, dass wir ihre Probleme erkannt haben und dass wir ihre Probleme auch lösen können. Das tun offensichtlich Populisten im Moment erfolgreicher, als es die Sozialdemokratie tut.
Kommt erschwerend hinzu, dass die SPD natürlich jetzt auch in dem beginnenden Landtagswahlkampf, und der wird in den nächsten 2 Monaten natürlich an Fahrt aufnehmen, keine Frage, aber auch ein bisschen am Rand steht irgendwo. Das konzentriert sich alles auf ein Duell zwischen Manuel Hagen, zwischen Cem Özdemir. Wenn man die Vorhersagen, die Prognosen antritt, dann ist natürlich die AfD als dritte Kraft mit dabei. Da kommt die AfD auch in manchen Diskussionen, in manchen Veranstaltungen, da kommt die SPD in manchen Veranstaltungen gar nicht mehr vor. Das ist schon ein Problem.
Das ist natürlich ein Problem, weil wenn sie nicht mehr in der Wahrnehmung von Menschen sind, wenn sie dann auch nicht mehr als potenziell relevant betrachtet werden, also eine Partei, die möglicherweise in eine Regierung kann, dann ist natürlich schon die Gefahr groß, dass die Menschen sagen, ja, dann brauche ich die auch nicht wählen. Wir haben, ich gehe noch mal kurz historisch auf die Zahlen, wir haben 2011, als wir mit den Grünen die Regierung übernommen haben, waren wir 0,9% hinter den Grünen. Also man kann sagen, Kretschmann wäre wahrscheinlich nicht diese Ikone geworden, wenn damals das Wahlergebnis nur minimal anders gewesen wäre. Ist aber so, vergossene Milch. Wir haben dann gemeinsam regiert und wir haben ja gemerkt, was dann passiert ist. Die Grünen sind aus diesem Wahlergebnis 2011 von knapp 24% auf 30% gestiegen und wir sind damals auf 12,7% runtergefallen. Das hat sich letztes Mal bei der Wahl 21 ja nochmal verstärkt, 32,6% bei den Grünen und bei uns noch 11%. Das heißt, in der Konkurrenz auch um die Wählerinnen und Wähler hat uns natürlich eine Person wie Kretschmann als SPD extrem geschadet. Der hat übrigens auch aus dem konservativen Lager Stimmen geholt. Auch die CDU hatte mit 27% und 24% für ihre Verhältnisse extrem schlechte Ergebnisse. So, ich glaube tatsächlich, dass jetzt, nachdem Kretschmann nicht mehr antritt, zunächst mal die Karten neu gemischt werden, weil der Amtsbonus eines Ministerpräsidenten bei Landtagswahlen ein wichtiger Faktor ist. Der entfällt dieses Mal. Und deswegen wurmt es mich natürlich ganz besonders, dass manch einer, auch aus Ihrer Zunft, den Wahlkampf jetzt auf ein vermeintliches Duell zwischen Hagel und Özdemir reduzieren möchte. Ich sage Ihnen, nach den aktuellen Umfragen, da sind zwischen 10% und 14% Abstand zwischen diesen beiden, da tut man sich dann wahrscheinlich schon mal schwer, überhaupt noch von einem Duell zu reden. Und dass die AfD im Moment immer noch bei knapp 20% in den Umfragen ist, ich habe gerade was über die Gründe gesagt, verängstigte Menschen, aber auch das Migrationsthema, das im Bundestagswahlkampf aus meiner Sicht in einer Weise diskutiert wurde, das die Menschen auch auf die Bäume getrieben hat, das sind alles Teile einer im Moment stattfindenden politischen Diskussionskultur, wo die SPD eher am Rand steht. Deswegen will ich ja deutlich machen in diesem Wahlkampf, dass die Probleme, die die Leute tatsächlich umtreiben, wie zum Beispiel zu wenig bezahlbarer Wohnraum, dass viele Familien zum Beispiel beim Thema Kita-Gebühren ein Problem haben, diese horrenden Kosten zu tragen und dass das Thema Arbeit, eben die Arbeitsplätze, die Industriearbeitsplätze hier im Land nur erhalten werden können, wenn wir endlich zu einer aktiven Wirtschafts- und Industriepolitik kommen, das sind eigentlich Attribute, die für die SPD stehen und deswegen werde ich versuchen, mit diesen Argumenten um Stimmen für die SPD zu kämpfen.
Genau, um die Themen... Über die Themen werden wir heute Abend natürlich noch sprechen. Wir haben uns auch das Wahlprogramm der SPD natürlich entsprechend nochmal angeschaut und da gibt es einiges noch ein bisschen klarer vielleicht zu erläutern. Eines ist immer wieder so virulent im Raum. Braucht es eigentlich im Land eine neue Agenda? Mittlerweile sind ja schon Mitbewerber von Ihnen auf den Agendazug mit aufgesprungen. Eine Agenda wie 2010, brauchen wir so eine Agenda jetzt in 2026? Eine auch, die vielleicht auch wehtut.
Also Sie sprechen eine Situation der Sozialdemokratie unter dem Kanzler Gerhard Schröder an, die für uns nicht einfach war. Sie wissen, vor gut etwas über 20 Jahren galt Deutschland als der kranke Mann Europas. So hat man damals gesagt. Und als Schröder damals diese Agenda 2010 ausgerufen hat, hat es natürlich, das haben wir ja gemerkt, auch in unserer Partei zu erheblichen Reibungen geführt. Wir sind damals ein Stück weit auseinandergebrochen. Ein Teil der Partei, die spätere WASG, ist dann mit der PDS zur Linkspartei fusioniert. Das hat die SPD auch politisch ganz viel gekostet. Und trotzdem hatte Gerhard Schröder, hatte die damalige SPD den Mut, diese Reformen durchzuführen. Und viele Menschen, viele Ökonomen sagen, in den Merkel-Jahren wäre Deutschland nicht wieder so erfolgreich geworden, ohne diese Reformmaßnahmen, die von der Sozialdemokratie initiiert wurden. Das muss mit der Wahrheit, also zur Politik gehört für mich immer Mut. Und wir sind jetzt in diesem Land Baden-Württemberg, ich habe was über das Thema Industrie gesagt, wirklich in einer großen und starken Herausforderung. Wir sind Profiteure der letzten Jahrzehnte gewesen, was das Thema einer offenen, globalisierten Weltwirtschaft angeht. Das ist so. Jetzt sind wir aber diejenigen, die gerade unter dieser Exportabhängigkeit ganz besonders leiden. In einer Situation, wo die USA mit Zöllen arbeitet, wo auch China nicht mehr nur aufnehmender Markt, sondern Konkurrent auf dem Weltmarkt wird. Und deswegen heißt es für uns in unserem Land an vielen Stellen Veränderungsnotwendigkeit. Aber ich glaube, wir werden diese Veränderungsnotwendigkeit mit Mut schaffen und nicht mit Schuldzuweisungen, wie es jetzt gerade stattfindet. Wir arbeiten zu wenig, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind schuld. Nein, die haben in den letzten Jahrzehnten diesen Reichtum dieses Landes erarbeitet. Und wenn wir jetzt zum Beispiel im Bereich Innovation an manchen Stellen nicht mehr an der Spitze sind, dann würde ich sagen, dieses Land hat immer noch die Chancen durch die Kompetenz der Menschen durch Erfindungsreichtum und Kreativität, was uns die letzten 150 Jahre stark gemacht hat, wieder an die Spitze zu kommen, dann müssen wir diese Kräfte aber auch entfalten und dafür kämpfe ich in diesem Land.
Da sind wir jetzt genau bei den Themen und deswegen wollen wir auch mal eine kurze Abstimmung machen. Was sind denn eigentlich die wichtigen Themen, auch für Sie, in diesem Wahlkampf, die auf der Hand liegen. Sie können jetzt auch wieder über unseren QR-Code abstimmen. Welche sind denn für Sie die wahlentscheidenden Themen, wenn Sie mal kurz die Abstimmung beginnen? Ja. Klar, wir haben ein paar Vorschläge gemacht, die auf der Hand liegen. Und jetzt sind wir ganz gespannt, was bei Ihnen der Favorit ist bei den Themen, die Wahl entscheiden. Denn im Augenblick, muss man ja ganz ehrlich sagen, überlagert die Wirtschaft alles, die wirtschaftlichen Themen. Deswegen kommen wir auch gleich zum Thema Wirtschaft zu sprechen. So, unser Ergebnis, wir haben 102 Abgestimmte, ja, das ist schon mal ganz gut, wenn ich es richtig sehe. 46% bei der Wirtschaft, Bildung 24, Gesundheit knapp 7, Wohnraum knapp 10, Verkehr nur 5 und Migration sind wir bei rund 15%. Also auch da wird es deutlich, die Wirtschaft ist das Thema, das bei diesem Wahlkampf ganz entscheidend auch von allen anderen Parteien gespielt wird. Aber ganz konkret, Sie waren in der Regierung, wenn Sie wieder in die Regierung kämen, sagen Sie es einfach mal kurz und knapp, was sind denn die wichtigsten 3 Punkte, die Sie in den ersten 100 Tagen umsetzen wollten?
Sie meinen jetzt im Wirtschaftsbereich?
Nein, generell, wenn Sie...
Die Themen sind nicht alle gleich einfach umzusetzen, aber was ganz klar umgesetzt werden kann, und zwar relativ schnell, ich habe vorhin das Thema Bildung gestreift, das war hier der zweitgrößte Block. Wir merken, dass immer mehr Kinder, wenn sie in die Schule kommen, in die erste Grundschulklasse, zum Beispiel im Bereich der Sprache, Rückstände aufweisen. Wir merken, ich habe vorhin was über die Kosten von Kitas gesagt, dass immer mehr Familien Probleme haben, die Kita zu bezahlen. Und übrigens auf der kommunalen Seite spielt das Thema frühkindliche Bildung und Erziehung immer einen größeren Block. Aus meiner Sicht wäre eine Entscheidung, übrigens das liest man jetzt auch in den Parteiprogrammen der Grünen und der CDU überraschenderweise, dass wir das letzte Kindergartenjahr gebührenfrei und verpflichtend machen, eine Maßnahme, die kann man relativ schnell umsetzen. Das wäre eine Maßnahme, die den Familien sofort Entlastung bringt und aus meiner Sicht für die Menschen in Baden-Württemberg ein wichtiger erster Schritt zur Gebührenfreiheit wäre und deswegen wäre das eine der schnellsten und einfachsten Maßnahmen, die man machen kann.
Thema, das haben wir noch, also 3 Punkte, die Sie in den ersten 100 Tagen umsetzen.
Wir brauchen in Baden-Württemberg aus meiner Sicht eine klare Entscheidung darüber, wie wir die Energieinfrastruktur auf den Weg bringen. Wir haben im Moment eine Debatte darüber, wie zum Beispiel das Thema Energie, gerade Strom, in die Fläche bringen. Wir haben ein Problem damit, dass wir an manchen Stellen inzwischen Solaranlagen haben, wo wir das kein aufnehmendes Netz haben. Das heißt, die Investitionen in Energienetze, Strom, aber auch Wasserstoff sind eine entscheidende Größe. Da haben wir nicht ewig Zeit. Aus meiner Sicht müsste ein runder Tisch gemacht werden, an dem die Energieversorger an den Tisch geholt werden und wir eine Agenda für Baden-Württemberg schaffen, wie wir innerhalb eines Zeitraums von maximal 10 Jahren flächendeckend regenerativen Strom erzeugen, aber auch in die Fläche bringen und gleichzeitig das Thema Wasserstoff zu allen Unternehmen bringen, die diesen Wasserstoff brauchen. Das muss eine der ersten Maßnahmen der neuen Landesregierung sein.
Gut, sind wir beim Thema Wirtschaft, Sie haben es gerade angesprochen. Es gibt ja im Augenblick wieder unglaublich viele Plattitüden und wir müssen die Ärmel mehr hochkrempeln und wir müssen einfach mehr ranklotzen. Ich möchte mal ein bisschen konkreter machen im Laufe des heutigen Abends, was das denn wirklich heißt. Und es gibt ja den BAWÜ-Check, das ist das Umfragetool unter den baden-württembergischen Tageszeitungen, an dem wir auch mit beteiligt sind. Und da haben wir vor allen Dingen dem Thema Wirtschaft mal eine Umfrage gemacht mit dem Institut Allensbach, also eine repräsentative Umfrage, noch ein bisschen repräsentativer als heute Abend hier. Und wir wollen uns mal das erste Chart anschauen, welche Einschränkungen man hinnehmen würde, um die Wirtschaft wieder ans Laufen zu bringen. Vielleicht können wir das mal ganz kurz einblenden. Also, welche Bereitschaft hat man denn, um den Erhalt des eigenen Arbeitsplatzes hinzunehmen? Also 48% mich fortbilden, mehr arbeiten, längere Arbeitszeiten, da sind wir bei 37%. Kurzarbeit, auf Urlaubstage verzichten, ist auch nicht so ein Hit irgendwie unter den Befragten. Aufs Gehalt verzichten bei 9% schon gleich gar nicht. Also das heißt, im Prinzip ist so die Bereitschaft, Feiertage streichen, Arbeitszeit erhöhen, Lohnkürzungen, nicht sehr groß. Aber muss es nicht tatsächlich auch eine Bereitschaft in diesem Bereich geben? Wir haben am Feiertag beim Bürgerempfang der Stadt Heilbronn mit Richard David Brecht, das war wirklich, das sind Aussagen, die noch nachhallen. der einfach sagt, unsere Resilienz ist einfach, wir müssen einfach rangehen, auch an die unangenehmen Themen. Aber das will anscheinend niemand.
Also ich glaube, das ist für uns Menschen ja durchaus nicht ungewöhnlich, dass wenn wir uns an eine Sache gewöhnt haben, dass wir die dann irgendwann auch als selbstverständlich nehmen und, ich sage es mal, auch in die Zukunft eine relativ geringe Veränderungsbereitschaft haben. Die Frage ist ja immer, muss erst der berühmte Leidensdruck entstehen, damit es passiert? Muss die Karre, jetzt sage ich es mal ganz burschikos, erst gegen die Wand fahren, damit man umdenkt? Oder hat man vielleicht schon die Einsicht, dass man etwas verändern, auch an sich selbst verändern muss? Was mir halt an diesen Art von Debatten immer missfällt, ist, dass man da nicht die Menschen nach ihrer Leistungsfähigkeit belastet, sondern ganz oft mit dem Rasenmäher drüber geht oder Pauschalurteile trifft. Also Sie haben es vorhin gesagt, da kommen dann die Phrasen, wir müssen jetzt die Ärmel hochkrempeln, oder der Lieblingsspruch ist ja, wir müssen jetzt alle den Gürtel enger schnallen. Ich sage Ihnen, in diesem Land leben Menschen, die können den Gürtel nicht mehr enger schnallen. Das heißt, wir müssen ja schon versuchen, wenn wir Veränderungen organisieren, dass sich jeder auch nach seinen Möglichkeiten verändern kann und muss. Und Sie haben vorhin was über schmerzhafte Prozesse gesagt. Ich glaube tatsächlich, dass die Herausforderungen, vor denen wir stehen, so groß sind, dass jeder von uns seinen Beitrag leisten muss. Und ja, viele von uns werden auch aus dieser berühmten Komfortzone heraus müssen. Aber das funktioniert eben nicht, indem immer nur die anderen aus der Komfortzone raus müssen, sondern dann müssen alle mitmachen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Aber alle heißt auch die Arbeitnehmer, ne?
Alle heißt natürlich auch die Arbeitnehmer. Aber ich bin als Sozialdemokrat, da stand als einer der Punkte mehr arbeiten. Ich sage Ihnen, ja, in der Industrie und wenn ich mit Unternehmensleitungen spreche, wenn ich mit den Verbänden spreche, sind natürlich auch die Produktionskosten in unserem Land immer ein Thema. Das hat was mit Energiekosten zu tun, die höher sind als in konkurrierenden Ländern. Da ist die Bundesregierung, glaube ich, gerade sehr bemüht darum, die Energiekosten zu senken. Es ist natürlich auch das Thema der Lohnkosten. Wir leben nicht in einem Billiglohnland und ich sage es jetzt so deutlich, wir werden auch nie in einem Billiglohnland leben. Aber wir werden gemeinsam mit den Gewerkschaften, mit starken Sozialpartnern nach Wegen suchen müssen, dass wir, wenn es notwendig ist, auch mehr arbeiten müssen. Wir haben übrigens diese Situation bereits in vielen Unternehmen. Ich kenne diese Unternehmen, die gibt es zum Beispiel bei mir auch im Wahlkreis. Für Heidenheim-Kenner weiß man, Heidenheim ist stark industriell geprägt. Ob es eine Firma Voith ist, ob es ein Röhm in Sondheim ist, ob es diese Firmen sind, da finden gerade überall die Diskussionen zwischen den Sozialpartnern statt. Und ich sage Ihnen was, mit Unterstützung der Gewerkschaften und der Betriebsräte verpflichten sich dort Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr zu arbeiten, um diese Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Also es ist bei weitem nicht so, dass sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da Lösungen verweigern, aber da dann mit einem Pauschalvorwurf über alle drauf zu gehen, das halte ich eben für falsch. Ich glaube, in der Sozialpartnerschaft liegt eine ganz große Stärke und deswegen sollte man zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften und Betriebsräten keine Gegnerschaft, sondern immer auf eine Partnerschaft hinweisen.
Ich komme nochmal zu dem Punkt, den Sie auch gerade angesprochen haben. Wenn man mit vielen Wirtschaftsökonomen spricht, und das ist ja eine einhellige Meinung von allen, das ist ja parteipolitisch völlig unabhängig, und die einfach sagen, wir brauchen eine Reform des Sozialstaates. Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig, so wie wir im Augenblick sind. Wir können uns das weiterhin natürlich vormalen und sagen, das wird wieder alles gut werden, wird es aber nicht, wenn man sich die gesamten Veränderungen in der Welt anschaut. Die gesamte Welt und unsere Umgebung und die Herausforderungen, die haben sich verändert. Warum verändern wir uns so langsam, wenn überhaupt?
Auch diese These,
gerade Baden-Württemberg.
Ja, auch diese These, wir müssen jetzt den Veränderungsdruck, der ja auf unserem Sozialstaat lastet, übrigens auch aus Gründen der Demografie, wir müssen jetzt unseren Sozialstaat quasi zurückschneiden und dann läuft der Laden wieder. Ich sage Ihnen, Herr Heer, nein. Sie kriegen, wenn Sie den Sozialstaat zurückschneiden, nicht mehr Aufträge. Ich habe vorhin was von der Exportorientierung unseres Landes gesagt. Sie bringen dadurch Herrn Trump nicht dazu, dass er seine Zölle zurücknimmt. Sie kriegen China nicht dazu, dass sie wieder aufnehmender Markt für uns werden. Die Reformen, die im Sozialstaat notwendig sind, die möchte ich gar nicht in Abrede stellen. aber sie sind keine Lösung für alle Probleme. Genauso wenig wie das Stichwort oder die Phrase, wir müssen nur die Bürokratie abbauen und dann läuft der Laden wieder. Auch der Bürokratieabbau ist Teil der Problemlösung. Aber wir dürfen nicht so blind sein, dass wir sagen, der Sozialstaat, wir leben über unsere Verhältnisse, wir haben es vorhin von Phrasen gehabt, das ist der Grund dafür, dass es jetzt in unserem Land nicht mehr funktioniert. So einfach funktioniert es nicht und deswegen sind es Stellvertreterdiskussionen und da möchte ich immer für eine differenzierte Betrachtung werben.
Ich finde es differenzieren ist immer wichtig und wichtig auch, dass man verschiedene Meinungen präsentiert. Übrigens machen wir deswegen auch 6 Veranstaltungen. Auch dafür sind wir schon kritisiert worden. Wir lassen alle 6 Spitzenkandidaten hier in Heilbronn zu Wort kommen, damit man sich einfach ein breites Meinungsspektrum entsprechend auch bieten lassen kann. Aber eines ist mir immer wichtig. Was kann denn das Land Baden-Württemberg überhaupt? Also welche Hebel hat man denn ganz konkret? Das sind ja alles tolle Allgemeinplätze, wir sollen da ein bisschen mehr arbeiten und da ein bisschen weniger verdienen. Aber mich interessiert doch wirklich, wir haben doch die Landtagswahl in Baden-Württemberg, was denn konkret das Land machen kann?
Genau darum geht es. Und deswegen spielen bei diesem Landtagswahlkampf aus meiner Sicht nicht so sehr, obwohl es uns natürlich alle gerade umtreibt, die Weltpolitik eine Rolle, auch die Bundespolitik. Die Ebene der Bundespolitik.
Ich stelle heute keine weltpolitische Frage.
Das ist wunderbar. Wir müssen ganz konkret fragen, was kann unser Land für einen Beitrag leisten? Das Land Baden-Württemberg allein kann auch nicht die Probleme lösen, aber es kann einen veritablen Beitrag leisten. Und jetzt sage ich Ihnen mal ein Beispiel, wo vielleicht manchem klar wird, dass das ja doch irgendwie miteinander zusammenhängt. Baden-Württemberg, viele Kommunalverantwortliche sind ja hier, Baden-Württemberg ist das Land, in dem das Thema Wohnen inzwischen am teuersten ist. Das Thema Wohnen ist in Baden-Württemberg deswegen teuer, weil insgesamt über 200.000 Wohnungen fehlen, gerade bezahlbare Wohnungen. Jetzt kann man darüber trefflich streiten, das Phänomen ist ja nicht gestern vom Himmel gefallen, wie sich dieser Mangel in den letzten 20, 30 Jahren aufbauen konnte. Und ja, wir waren da eine kurze Zeit auch mit in der Regierung. Aber Baden-Württemberg unter Grün-Schwarz hat in den letzten Jahren weniger an Wohnbauförderung neben den Bundesmitteln, die ja erhöht wurden, aus eigenen Landesmitteln ausgegeben. Und deswegen ist der Mangel in Baden-Württemberg heute mit Abstand am größten im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Und jetzt kommt meine These. Wenn wir wollen, dass Menschen mit dem Geld, das sie in ihrer Tätigkeit verdienen, nicht nur in der Industrie, als Pflegekraft, als Polizist, als Kindergärtnerin, wenn wir wollen, dass diese Menschen von diesem Geld gut leben können, müssen wir darauf achten, dass die auch sich das Wohnen leisten können. Und wenn Menschen in Baden-Württemberg teilweise 40% oder 50% ihres Einkommens fürs Wohnen aufwenden müssen, dann driftet unsere Gesellschaft da auseinander und dann kriegen wir auch keine Beschäftigten, die wir dringend brauchen. Der Fachkräftemangel steht vor der Tür, dass wir Menschen in diesem Land auch dazu bringen, hierher zu kommen und hier zu wohnen. Das ist eine Aufgabe, die das Land Baden-Württemberg selbst mit Hilfe des Bundes, aber eben durch eigene Anstrengungen in den Griff kriegen kann. Und wenn der Landesrechnungshof über die Tätigkeit des Wohnungsbauministeriums sagt, dass sämtliche Maßnahmen, die das Wohnungsbauministerium macht, nicht in der Lage sind, das Problem zu lösen, dann macht diese Landesregierung etwas komplett falsch. Und deswegen muss eine neue Landesregierung an der Stelle sehr viel mehr Ehrgeiz entwickeln, als es bisher der Fall ist.
Wohnungsbau ist auch ein Teil der Wirtschaft, okay, aber ich möchte trotzdem nochmal ganz konkret zur Wirtschaft zurück. Wir sind in einer Automobilregion, wir sind in einem Automobilland. Und ich meine, wenn wir uns jetzt mal vom Bawücek, der Umfrage hier in Baden-Württemberg, die wirklich repräsentativ ist, das nächste Chart anschauen, dann sieht man, was die Menschen umtreibt. Auch hier bei uns natürlich in der Region, die Gründe für die Krise der Automobilindustrie. Und da haben wir einfach mal gefragt, na klar, die Konkurrenz durch ausländische Hersteller, vor allem aus China, die Bürokratie in Deutschland, sagen 49%, Fehlentscheidungen der Politik im Land, sagt auch die Hälfte der Befragten, die Energiepreise, Sie haben es gerade angesprochen, Fehler des Managements, die hohen Lohnkosten sehen dann gerade mal 27%. Trotzdem stellt sich natürlich schon die Frage, Wir müssen uns ja auf einen schrumpfenden Sektor in der Automobilindustrie einstellen. Sie haben gerade vorhin das Thema Verbrenner angesprochen. Wenn ich mir die Situation in Spanien anschaue, dass die Spanier natürlich in Sachen Elektromobilität mittlerweile in Europa uns links und rechts überholen und genau wissen, dass man darauf setzen muss, während wir jetzt tatsächlich noch irgendwie versuchen, den Verbrenner hinzubekommen. Welche Hoffnung machen Sie denn konkret der Automobilindustrie? Man kann ja, man muss ja die Tatsachen sehen. Wir haben unglaublich viele Arbeitsplatzverluste bei den Zulieferern und auch natürlich in der Automobilindustrie insgesamt. Das klingt immer so wunderbar, auch bei uns hier vor Ort in Audi in den nächsten 5, 6, 7 Jahren. Aber es sind halt Tausende von Arbeitsplätzen, die verschwinden.
Ja. Das, was ich vorhin beschrieben habe an Veränderungen in der Welt, macht was mit unserer exportabhängigen Wirtschaft. Und das Thema Automobil, also Antriebswende, wie das ja so unschön heißt, die Antriebswende macht zusätzlich natürlich nochmal was mit einem der Bereiche, die für Baden-Württemberg in den letzten 40, 50, 60 Jahren einer der wichtigsten Industriebereiche waren. Die Automobilindustrie neben dem Maschinenbau, übrigens auch neben pharmazeutischer und chemischer Industrie, ist für Baden-Württemberg von der Wertschöpfung, aber auch von der Zahl der Arbeitsplätze immer noch sehr, sehr wichtig. Wir haben, glaube ich, das war auch einer der Punkte, der da stand, uns etwas zu lange auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausgeruht. Also ich sage Ihnen mal ein Beispiel, wo Ihnen das vielleicht deutlich wird. Ich war 2015 hier in Untertürkheim, da war ich noch Kultusminister und habe mir beim Daimler mal angeschaut, was die so im Bereich Elektromobilität machen. Und dann haben sie mir ein Auto der B-Klasse gezeigt und haben gesagt, Herr Stoch, so Reichweite 200 Kilometer kriegen wir hin, mehr kriegen wir da nicht rein, die Batterie wird sonst zu groß und so weiter. Dann bin ich in dem gleichen Jahr mit Kretschmann in China gewesen. Und da waren Joint Venture, die deutschen Unternehmen haben ja dort Joint Ventures mit chinesischen Partnerunternehmen gehabt. Und Daimler hatte mit auch einem Unternehmen dort ein Joint Venture. Da haben sie mir dann ein Auto der B-Klasse gezeigt und haben gesagt, ja, 400 Kilometer Reichweite schaffen wir. Jetzt bin ich kein Ingenieur, sondern Jurist. Aber ich habe mir dann schon gedacht, ist die Luft in China irgendwie dünner, dass die Autos länger fahren können? Oder werde ich hier gerade ein bisschen verarscht? Oder wen? Entschuldigung, sagt man nicht. Die Frage ist ja, ob wir uns da vielleicht nicht zu lange selbst in die Tasche gelogen haben. Und ich erinnere dran, und ich will den Tesla überhaupt nicht bewerben, also bitte nein. Aber als der erste Tesla ums Eck kam, haben die Daimler-Ingenieure über die Spaltmaße philosophiert. Und ja, unsere Autos sind hervorragend gewesen. Sie sind heute noch im Bereich der Verbrennertechnologie weltweit mit die Besten. Das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen. Aber wenn sich der weltweite Markt verändert, und China zum Beispiel als aufnehmender Markt, die machen das halt radikal, was zum Beispiel das Thema Zulassung von Elektrofahrzeugen angeht. Sie haben andere europäische Länder angesprochen. Ich kann natürlich den Rollladen runtermachen und sagen, jetzt bauen wir noch 100 Jahre den Verbrenner. Kaiser Wilhelm hat auch mal gesagt, als das erste Auto vorgestellt wurde, ich glaube nicht an das Automobil, ich glaube an das Pferd. Ich glaube, der hat sich getäuscht. Und ich glaube deswegen, dass wir es schaffen müssen, und ich habe mich deswegen ja auch in Berlin dafür eingesetzt, dass wir diesen Übergang, die Frage 2035, als hartes Fallbeil, dass wir das aufweichen, weil die Unternehmen bei uns längere Zeit brauchen, um diese Transformation zu organisieren. Denn der Hauptgrund ist, wir dürfen nicht zulassen, dass es zu Disruption führt, also dass quasi Entwicklungsstränge abreißen und wir Massenarbeitslosigkeit produzieren. Ich möchte, dass die Menschen, die heute in der Automobilindustrie tätig sind, und zwar im Bereich zum Beispiel der Zulieferindustrie, ich war gestern bei Elring Klinger in der Nähe von Metzingen, die ja ein klassischer Verbrennerzulieferer waren, die sind dabei, die Produkte zu entwickeln, um in der neuen Mobilitätswelt Platz zu greifen. Aber der Übergangszeitraum bis 2035 ist offensichtlich zu kurz und würde zu Schaden führen. Und deswegen sage ich, Politik muss Entscheidungen treffen, aber sie muss gleichzeitig auch diese Prozesse so organisieren, dass sie funktionieren können und dass wir hier nicht Arbeitsplätze verlieren, die sonst woanders auf der Welt entstehen. Wir wollen auch in Zukunft diese Produkte in Baden-Württemberg bauen. Ich möchte, dass die Autos der Zukunft auch in Baden-Württemberg gebaut werden.
Vielleicht schauen wir uns in dem Zusammenhang noch mal kurz die Umfrage an, was die Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg ja, erwarten von der Landesregierung, gerade was die Automobilindustrie angeht, ob die Landesregierung da mehr tun muss. Und da haben wir gefragt, die große Mehrheit, die fordert einfach mehr Engagement zur Sicherung des Standortes. Unter den SPD-Wählern sind es 63%. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, was Sie gerade vorhin angesprochen haben. Unter den AfD-Wählern sagen 83%. Also es ist natürlich ein Thema, das polarisiert, wo die Wählerinnen und Wähler von der Landesregierung, bei den Grünen sind es noch mit die wenigsten, ein deutlich höheres Engagement fordern. Aber ich frage mich jetzt trotzdem nochmal, was kann denn eine Landesregierung tun, um die Automobilindustrie, um den Automobilstandort hier in Baden-Württemberg ja einigermaßen, ja, nicht nur zu fördern, sondern zu schauen, dass nicht noch größere Einschläge kommen. Wir haben die neuesten Arbeitslosenzahlen. Ich meine, die müssen ja erschreckend sein. Wir haben die höchste Arbeitslosigkeit seit 20 Jahren in Baden-Württemberg. Es geht alles irgendwie ein bisschen links und rechts an uns vorbei, weil wir immer noch denken, naja, das wird irgendwie gut. Ist es aber nicht.
Ja. Ich sage gleich noch was zur Frage, wie sich Baden-Württemberg insgesamt darstellt. Wir reden natürlich im Moment, und das aus guten Gründen, über die Bereiche, die unter ganz besonderem Druck stehen. Und das ist die Automobilindustrie natürlich, das ist übrigens auch der Maschinenbau. Eine Landesregierung kann nicht alle Probleme lösen. Ich habe es vorhin gesagt, es gibt weltpolitische Themen, da muss vielleicht eine EU anders agieren, die Unternehmen selbst müssen auch sich klar werden, dass sie möglicherweise neue Märkte und neue Produkte brauchen, um erfolgreich zu sein. Aber die baden-württembergische Landesregierung kann zum Beispiel die Unternehmen unterstützen im Bereich Forschung und Entwicklung. Viele Unternehmen, gerade die großen, die OEMs, also die Automobilhersteller wie Audi, wie Daimler und andere, die haben natürlich eine eigene hohe Forschungsintensität, aber die Zulieferer haben da manchmal diese Möglichkeiten nicht. Und ich habe kürzlich, ich rede ja regelmäßig auch mit Ökonomen, mit dem Moritz Krämer zum Beispiel von der LBBW, dem Chefökonom, bin ich regelmäßig im Austausch. Der sagt mir, Herr Stoch, wir sind immer noch bei Forschung und Entwicklung sehr weit vorne in Baden-Württemberg, was den Prozentsatz der Ausgaben für Forschung und Entwicklung angeht in den Unternehmen. Aber die Unternehmen bei uns investieren weniger in den sogenannten Hightech-Bereich, sondern die investieren vor allem in Forschung und Entwicklung im Mid-Tech-Bereich. Wenn man sich die Weltwirtschaft im Moment anguckt, entstehen dort gerade die wirtschaftlichen Wachstumsprozesse, wo Hightech im Vordergrund steht. Deswegen ist ja das, was hier in Heilbronn entsteht, durch das IPAI, durch das, was auch von der Dieter-Schwarz-Stiftung hier unterstützt wird, ist ein ganz, ganz wichtiger, weil zentral richtiger Anstoß, dass wir Baden-Württemberg zu einem Zukunftsstandort machen müssen. Aber wir haben ein Problem beim Transfer von Wissen, das an unseren Hochschulen existiert, rein in die Wirtschaft. Und da kann eine Landesregierung aus meiner Sicht mehr tun, um diese Netzwerke zwischen Universitäten und Hochschulen und den Unternehmen und dort nicht nur den ganz großen, sondern kleinen und mittelständischen Unternehmen, dass wir dort einen besseren Forschungs- und Wissenstransfer haben. Das ist übrigens auch nach Ansicht von Ökonomen einer der Schlüssel, wie wir unsere Unternehmen in eine bessere Zukunft, in eine gute Zukunft führen können.
Zum Thema Wirtschaft, wenn Sie das gerade ansprechen, ist mir einiges aufgefallen, wenn ich mir das SPD-Wahlprogramm durchlese. Und das kann man ja mal machen, wenn man nicht einschlafen kann, dann liest man sich mal die ganzen Wahlprogramme zur Landtagswahl durch.
Ein Kompliment, weil manche Leute lesen es und schlafen ja dann ein. Also deswegen danke.
Ja, gut. Also ich habe gesehen, die SPD hat das Wahlprogramm zur Landtagswahl, das sind 58 Seiten. Die CDU hat 57 Seiten. Die FDP hat 123 Seiten. Waren die fleißiger wie ihr, was das Wahlprogramm angeht?
Naja, die sind im Bund nicht mehr im Landtag, die haben mehr, im Bundestag nicht mehr vertreten, die haben mehr Zeit.
Im Landtag sind sie schon noch, ne?
Im Landtag sind sie noch, ja.
Die Grünen 85 und die Linke 70. Aber eins ist mir aufgefallen, sie wollen Beiräte einrichten für die lokale Transformation. Mit Verbänden, Gewerkschaften und allen anderen auch noch. Schon wieder eine Kommission, haben wir nicht schon genug davon?
Also ich sage mal, es gibt ja den alten Spruch, und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann bilde einen Arbeitskreis.
Das so steht es ja da drin in dem Wahlprogramm.
Ne? Nein, das genau meinen wir nicht. Dieses, ich finde immer noch schwierige Worte, Transformation, also der Veränderungsprozesse in unserer Gesellschaft, aber vor allem auch in unserer Wirtschaft, bringt natürlich Unternehmen vor die Frage, was sind jetzt die strategisch richtigen Entscheidungen. Und wenn ich mit Unternehmensvertretern rede, und das mache ich regelmäßig, übrigens auch mit der baden-württembergischen IHK, bin ich regelmäßig im Austausch, Es gibt diese sogenannten Transformationsnetzwerke, ja genau auch in der Region Heilbronn-Franken hier. Und nichts anderes meine ich. Wie schaffen wir es, die Entscheider in den Unternehmen, und damit meine ich sowohl die Geschäftsführer und Unternehmensvorstände, gemeinsam mit den Betriebsräten, mit der Politik zusammenzubringen, weil, nehmen wir mal ein Beispiel im Bereich Mobilität, wenn ein Hemmschuh beim Ausbau der E-Mobilität ist, dass eine Ladeinfrastruktur nicht funktioniert, dann hat es nicht allein, kann ich nicht allein sagen, lieber mittelständischer Automobilzulieferer, das ist dein Problem, ob jetzt die Ladeinfrastruktur entsteht oder nicht. Das heißt, die Dinge hängen zusammen. Und deswegen glaube ich, brauchen wir, wenn es um die Frage der Zukunftsstruktur Baden-Württembergs geht, einen besseren und engeren Austausch zwischen Politik und Wirtschaft, als wir das in der Vergangenheit haben. Und wie gesagt, es gibt erfolgreiche Modelle. Ich kann das auch für mich in Ostwürttemberg sagen. Meine IHK hat glänzende Netzwerke weit und sehr stark auch in die lokale und regionale Politik. Aus meiner Sicht ist das ein Gelingensfaktor für diesen Transformationsprozess. Nichts anderes ist gemeint mit dem, was im Wahlprogramm steht.
Gut, das beobachten wir dann, je nachdem, ob es tatsächlich zustande kommt. Aber Sie haben gerade den Bereich Bildung angesprochen, den möchte ich gerne vorziehen, jetzt auch als nächstes Thema. Und wenn wir uns auch nochmal die Umfrage anschauen, die bildungspolitische Agenda der Bevölkerung, die finde ich schon sehr, sehr spannend. Als wir die Umfrage gemacht haben, und zwar wirklich repräsentativ in ganz Baden-Württemberg, was halten Sie in der Bildungspolitik für besonders wichtig, ne? Also verpflichtende Deutschkurse, 60%. Dann bessere Vorbereitung auf das Berufsleben, eine Sanierung der maroden Schulgebäude, eine bessere digitale Ausstattung der Schulen, weniger Stundenausfall. Das kann man gerade bis nach unten durchlesen. Was ist für Sie das Allerwichtigste von den Punkten in der Bildungspolitik?
Da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden.
Aber wir haben 90 Minuten.
Ich weiß. Ja. Ich habe vorhin das Thema frühkindliche Bildung angesprochen. Wir haben in Baden-Württemberg zu lange unter CDU-Regierungen die frühkindliche Bildung, den Kindergarten mehr oder weniger als eine kommunale Dienstleistung betrachtet. Und die Kommunen haben da in den letzten Jahren, finde ich, auch wahnsinnig viel geleistet. Aber wenn man inzwischen versteht, dass die Kita, der Kindergarten, im Prinzip der Einstieg in die Bildungsbiografie von Kindern ist. Natürlich ist die Familie, das engere soziale Umfeld am Anfang extrem prägend. Aber die Kita ist dann der erste Ort, an dem Bildung im Prinzip stattfindet. Und deswegen müssen wir in Baden-Württemberg, es ist für mich immer noch ein Unding, wir haben 60.000 Kinder in Baden-Württemberg, die einen Kita-Platz bräuchten, aber keinen haben. Und jetzt frage ich Sie, glauben Sie, dass das Kinder aus Familien sind, wo sich die Eltern den Rechtsanspruch notfalls vor Gericht einklagen? Die Antwort ist ziemlich eindeutig, nein. Und die Kinder kommen schon mit einem Handicap in die erste Klasse in der Grundschule. Und ich glaube, dass wir deswegen, wenn wir unser Bildungssystem zukunftsfähig machen wollen, dass wir an ganz vielen Stellen überlegen müssen, ob die Rezepte der Vergangenheit heute noch funktionieren bei dem, was in unseren Klassen und was auch in unserer Gesellschaft sich verändert hat. Und viele Lehrkräfte, ich bin ganz viel im Austausch mit Lehrerinnen und Lehrern, meine Frau ist auch Lehrerin und ich bin ganz oft auch in Schulen und schaue mir das vor Ort an allen Schularten. Wir brauchen heute eine andere Art, mit den Problemen, mit den Herausforderungen der Schülerinnen und Schüler umzugehen. Und ich glaube, dass Baden-Württemberg da auch wieder ein Innovationsort sein könnte. Wir haben in den letzten Jahren ein Stück weit an Boden verloren im Bildungsbereich, weil wir, das ist meine These, zu spät angefangen hier mit den Reformmaßnahmen, die dringend notwendig waren. Und aus meiner Sicht muss die nächste Landesregierung da einen deutlichen Zahn zulegen und vor allem muss versucht werden, dass diese Bildungsdiskussionen so gelöst werden, dass wir nicht alle 5 Jahre wieder einen Neuanfang der Diskussion haben. Die Lehrer drehen uns irgendwann durch. Wir brauchen eine verlässliche Struktur. Übrigens deswegen habe ich ja auch aus der Opposition heraus angeregt, eine Bildungsallianz mit Herrn Kretschmann und der CDU zu schließen. Das wurde leider von CDU und Grünen nicht genutzt, diese Chance. Wir brauchen für Baden-Württemberg eine zukunftsfähige Lösung. Die liegt nicht in der Vergangenheit, die muss in der Zukunft liegen und sie muss vor allem Stabilität bringen und sie muss letztlich einen Schulfrieden für Baden-Württemberg bringen.
Aber wenn ich in Ihrem Wahlprogramm lese, wir garantieren einen guten Schulunterricht, eine Unterrichtsgarantie, ausreichend Lehrkräfte, dann frage ich mich, Sie waren ja mal Kultusminister, was von alledem haben Sie eigentlich umgesetzt damals?
ich war drei Jahre und vier Monate Kultusminister in diesem Land. Ich habe damals übrigens nicht gleich das Amt übernommen, als wir 2011 in die Regierung kamen. Ich habe in der Zeit, als ich dann Kultusminister war, an vielen Stellen Reformmaßnahmen entweder begonnen bzw. umgesetzt, die lange in Baden-Württemberg oder aus meiner Sicht zu lange nicht umgesetzt wurden und liegen geblieben waren. Wir schauen heute zum Beispiel mit einigem Interesse nach Hamburg. Hamburg hat schon in den 2000er Jahren nach dem sogenannten PISA-Schock begonnen, die Lehren aus PISA aufzunehmen. Heute schauen alle nach Hamburg und sagen, was haben die besser gemacht? Die haben uns inzwischen überholt. Baden-Württemberg, ich hatte leider nur 3,5 Jahre, hat Reformmaßnahmen angestoßen. Wir haben zum Beispiel in Baden-Württemberg die Kitas deutlich ausgebaut. Wir haben damals übrigens was sehr Unpopuläres getan, nämlich die Steuern erhöht. Damals war die Erhöhung der Grunderwerbsteuer, weil wir gesagt haben, wir brauchen das Geld, um es in den Kita-Bereich zu investieren. Das waren mehrere hundert Millionen Euro. Es gab damals keinen Aufschrei, weil alle gesagt haben, es ist dort sinnvoll investiert. Wir haben die Gemeinschaftsschule eingeführt, weil wir sagen, das ist eine zeitgemäße Art, Menschen mit unterschiedlichen Bildungsprofilen gute Bildung zu bringen. Wir haben die Ganztagsschule ins Schulgesetz eingeführt, wo viele sagen, wir bräuchten heute eigentlich mehr Ganztagsschulen, übrigens auch aus Gründen, dass Menschen sich auf verlässliche Strukturen in der Schule verlassen können, auch wieder ein Thema in der Wirtschaft. Ich glaube, die Zeit, in der ich Kultusminister war, war zu kurz, um alle Probleme wegzuzaubern, die es da gab. Und ich erinnere nochmal an eines. Ich bin gestartet mit einem Mühlstein um den Hals, der damals hieß, wir brauchen in Baden-Württemberg nicht mehr so viele Lehrer. Wir müssen 11.600 Lehrerstellen streichen. Ich erinnere daran. Diese Entscheidung ging zurück auf Zahlen des Statistischen Landesamtes aus dem Jahr 2010, also noch zu CDU-Zeiten. Und damals war die These, dass innerhalb von 10 Jahren 20% weniger Schüler da sein werden. Und deswegen hat man damals gesagt, das ist ja geschickt, da sparen wir Geld, dann brauchen wir auch nicht mehr so viel Lehrer. So bin ich losgelaufen im Januar 2013 und ich sage Ihnen, ich war der erste Kultusminister, der 1000 Lehrerstellen streichen musste. Ich habe damals schon gemerkt, das schadet unserem Bildungssystem. Und ich habe Kretschmann 2014, also nach knapp einem Vierteljahren im Amt, gesagt, wenn du mich zwingst, nochmal weitere 1200 Lehrerstellen zu streichen, schmeiße ich den Battle hin, ich werde das nicht verantworten. Und erst dann sind die Grünen damals eingeknickt und wir haben damals, da hat mich Klaus Schmiedl heftig unterstützt, auch Nils Schmid als Finanzminister, wir haben es geschafft, damals diesen Lehrerstellenstreichungswahn zu beenden und die Realität hat uns recht gegeben. Heute fehlen uns die Lehrkräfte, wir haben heute ein Problem, dass auch durch die Demografie weniger Menschen sich zum Lehrer ausbilden lassen und deswegen brauchen wir heute jede Lehrkraft und jede Lehrerin und jeden Lehrer und übrigens, da sind wir nochmal bei einem wichtigen Thema. Wir leisten uns heute immer noch den Luxus, dass an unseren Schulen die Lehrkräfte für Dinge zuständig sind, die nicht von Lehrern gemacht werden müssen. Lehrerinnen und Lehrer, die nebenher die IT verwalten, sind auch ökonomischer und Bildungsblödsinn. Und wenn Lehrkräfte nebenher Tätigkeiten machen müssen, die eigentlich andere Leute machen könnten, dann gehen wir nicht verantwortlich mit der Ressource Lehrkraft um. Und auch das muss sich in Baden-Württemberg radikal ändern.
Wir haben ja auch unsere Leserinnen und Leser aufgerufen, Fragen zu stellen. Da sind einige gekommen. Eine darf ich jetzt mal im Bereich Bildung gerne einstreuen. In Heilbronn gibt es ja mehrere Hochschulen. Halten Sie es denn für richtig, dass Studierende aus dem Nicht-EU-Gebiet seit 2017 eine Studiengebühr von 1500 Euro pro Semester bezahlen müssen? Würden Sie das ändern?
Sofort. Die Einführung von Studien, also wir haben damals, das muss man ja mal klar sagen, wir haben damals als grün-rote Landesregierung Studiengebühren abgeschafft in Baden-Württemberg. Das vergisst man ja so schnell. Da gab es nämlich Studiengebühren in Baden-Württemberg. Die haben wir abgeschafft, 2011. Das war eine der ersten Maßnahmen der Landesregierung damals. Natürlich gab es da Aufschrei, weil es wurde dann gesagt, wie kompensieren wir diese Einnahmenausfälle? Weil das ist ja ein Minus im Haushalt. Wir haben gesagt, Gebühren für Bildung sind immer hinderlich, was die Bildungsteilhabe angeht. Kretschmann hat dann 2017 zusammen mit der CDU wieder Studiengebühren eingeführt für ausländische Studierende. Inzwischen fordert sogar die IHK auf, dass wir diesen Blödsinn lassen. Denn was passiert im Moment? Die Zahlen von ausländischen Studierenden steigen gerade in allen Bundesländern. Das heißt, es kommen Menschen zu uns, um hier ein gutes Studium zu haben. Die Menschen bleiben dann entweder bei uns, damit sind sie eine Bereicherung für uns in unserer Wirtschaft, oder sie gehen mit diesen Kompetenzen, auch Sprach- und kulturellen Kompetenzen, wieder in ihre Heimatländer, sind dort aber ein ganz wichtiger Anknüpfungspunkt auch für deutsche Unternehmen. Und deswegen sagt inzwischen jeder, insbesondere auch die Wirtschaft, diese Studiengebühren für ausländische Studierende sind Gift für Baden-Württemberg. Wir haben das mehrfach im Landtag beantragt und ja, wenn wir in einer nächsten Landesregierung sind, werden diese Studiengebühren sofort abgeschafft.
Also, das wäre eine Voraussetzung im Koalitionsvertrag, die Sie verpflichtend machen würden. Ja oder nein?
Auf das Glatteis führen Sie mich nicht, Herr Heer. Weil
wir haben Tauwetter draußen.
Ich weiß. Ja. Wenn man im Wahlkampf Dinge als Conditio sine qua non reinmauert,
ja, aber Sie haben es ja gerade schon gesagt,
und jeder macht es, dann wird es nicht funktionieren. Dann wird man auch keine Kompromisse finden. Ich halte es deswegen ebenso blödsinnig, dass diese Partei, die da immer am Dreikönig sich in Stuttgart in der Oper trifft, in historischem Ambiente, dass man jetzt darüber redet, welche Koalitionen man ausschließt nach einer Wahl. Also mit Verlaub, wer in dieser Zeit unter demokratischen Parteien irgendwas ausschließt, der hat, glaube ich, nicht kapiert, was es gerade geschlagen hat. Es geht darum, dass diese Demokratie erfolgreich ist.
Ich bin da bei dem Thema, was kann tatsächlich die Landespolitik umsetzen und auch für die Bürgerinnen und Bürger bewegen. Und wenn man sich da das Wahlprogramm anschaut, dann geht es ja auch um das Thema Gesundheit, das Thema Krankenhäuserversorgung im ländlichen Raum. Das klingt immer alles ganz toll. Jeder sollte innerhalb von 30 Minuten bis zum nächsten Krankenhaus kommen und Sie würden die verantwortungslosen Schließungen sich denen entgegenstellen. Wir haben ja hier bei uns in der Region, das haben Sie ja auch verfolgt, gerade so ein bisschen das Gegenteil gemacht, das heißt Konzentration auf große Standorte, kleinere Standorte geschlossen, weil es ja gar nicht mehr genügend Ärzte, Pfleger, Gesundheitspersonal geht. Also macht man da nicht Versprechungen, die man ohnehin gar nicht umsetzen kann?
Also ich glaube, eins muss klar sein und es ist vielen hier im Raum, glaube ich, klar, unser Gesundheitssystem insgesamt ist eines der komplexesten Systeme überhaupt. Und ich maße mir nicht an, unser Gesundheitssystem in jeder Verästelung gut genug zu kennen. Aber ich betrachte es jetzt mal aus der Sicht der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger und der potenziellen Patientinnen und Patienten. Wir haben im Bund eine Diskussion über eine Reform unserer Krankenhausstruktur. Das war unter Lauterbach angestoßen und ich prophezeie, dass was auch unter Gesundheitsministerin Warken am Ende passieren wird, wird sich nicht sehr stark davon unterscheiden. Die Essenz der Lauterbachschen Krankenhausreform, die ja mit Experten zusammen erarbeitet wurde, ist, dass wir Krankenhäuser, Kliniken unterschiedlicher Qualität haben werden. Und das ist übrigens nur ein Aussprechen einer Wahrheit, die ja jetzt schon existiert. Bei uns steht auf vielen Häusern Krankenhaus, aber die unterscheiden sich komplett. Weil ganz viele, vor allem kleine Häuser, eben der Nahversorgung dienen, auch einer guten Notfallversorgung. Und deswegen ist die Frage der Erreichbarkeit dieser Kliniken aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Um diese Struktur auch zukünftig gut ausstatten zu können, bräuchte es auch sowas wie eine Landeskrankenhausplanung. Weil diese Zusammenhänge, Patientenströme, gehen ja oft über die Landkreise hinweg und das sind Landkreisgrenzen, sind ja keine harten Grenzen. Deswegen glaube ich, muss ein Land, eine Landesregierung auch Verantwortung übernehmen dafür, dass dieses Netz gut funktioniert. Und ja, es wird notwendig sein, dass wir da eine Aufgabenteilung zwischen den Kliniken haben und wir werden Kliniken haben, die ein ganz besonders hohes Versorgungsniveau anbieten können, wenn bei ihnen der Knöchel oder das Knie oder die Schulter oder ein Organ operiert werden muss und das ist planbar, dann gehen Sie doch nicht ins nächste Krankenhaus. Also das kann mir bitte schön keiner erzählen, sondern dann gehen Sie in das Krankenhaus, in dem Sie die beste Leistung erwarten. Das macht jeder, das ist auch völlig logisch. Und ich glaube, dass diese Logik auch hinter unserem Konzept steht, aber, und das ist mir ganz wichtig, Menschen, die einen medizinischen Notfall haben, es muss gar nicht erst ein stationärer Notfall sein, die brauchen in erreichbarer Nähe Hilfe. Und das, was zuletzt passiert ist, nämlich dass die Kassenärztliche Vereinigung mal kurz mit einem Federstrich sagt, wir schließen 18 Notfallpraxen in Baden-Württemberg. Das sage ich Ihnen, das ist für viele Menschen, vor allem für ältere Menschen, die nicht so mobil sind, ein evidenter Verlust an Sicherheit in Situationen, wo sie dringend darauf angewiesen sind, ärztliche Hilfe zu kriegen. Und deswegen brauchen wir ein System der Notfallversorgung, wo die Notfallpraxen, die Notaufnahme der Krankenhäuser und die Rettungsdienste zusammen gedacht werden. Und wenn da einer von drei Partnern, wie in dem Fall die Kassenärztliche Vereinigung, einfach sagt, ich schließe 18, dann sage ich Ihnen, so geht es nicht. Dann hat für mich auch eine Landesregierung und in dem Fall ein Sozialminister Lucha die Aufgabe, da Schlimmeres zu verhindern und nicht einfach nur schulterzuckend an der Seite zu stehen und zuzugucken. So geht's nicht.
Ob das alles mit den 800 Millionen, die Sie sagen, es bräuchte Landesmittel zusätzlich für die Krankenhäuser in Baden-Württemberg dann abzugelten ist und wo das Personal herkommt, das werden wir dann sehen. Gesehen haben wir aber auch einiges in der jüngsten Vergangenheit und unserer Rubrik, das Netz vergisst ja nichts. Ne? Und heutzutage ist es ja Fluch und Segen gleichermaßen, weil die Politiker ja ununterbrochen live auf Instagram oder natürlich ihre Pressestellen und ihre Mitarbeiter unterwegs sind. Und wir haben uns mal, das hat mein Kollege Christoph Donauer dankenswerterweise gemacht, mal so drei Schnipsel aus dem herausgesucht, was wir von Ihnen finden konnten. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz an.
Barfuß durch Wald und Wiesen, über Asphalt und Schotter, bei Wind und Wetter. SPD-Politiker Andreas Stoch hält Wort. Was als Wahlkampfspaß begann, wird nun ernst. Weil Martin Ansbacher tatsächlich Ulms Oberbürgermeister wurde, löst Stoch sein Versprechen ein und wandert barfuß von Heidenheim bis nach Ulm. 2 Tage über 45 Kilometer und kein Schuh in Sicht. Ja, Wettschulden sind nun mal Ehrenschulden. Und mit ein paar Blasen mehr am Fuß und wahrscheinlich einem dringenden Wunsch nach bequemen Pantoffeln kommt er nach 2 Tagen heile an der Wilhelmsburg in Ulm an. Dort wird er bereits von OB Martin Ansbacher erwartet.
Also besonders besonders gesund hat es ja nicht gerade ausgesehen. Ne?
Also, ich sage Ihnen eins, man sagt ja, dass die Inuit, also früher haben wir Eskimo gesagt, die Inuit irgendwie 100 Begriffe für Schnee haben. Ich habe inzwischen 100 Begriffe für Straßenbeläge. Und die letzte 200 Meter bei Martin Ansbacher in Ulm, das war ein ganz furchtbarer Kieselweg. Da könnte jeder Fakir mit Freude drüber laufen, aber ich bin kein Fakir. Aber ich muss wirklich sagen, diese 46 Kilometer, ich habe gar nicht gedacht, dass das so weit ist, diese 46 Kilometer haben mich Demut gelehrt, dass man vielleicht manchmal seine Klappe halten sollte. Ich hätte ja auch sagen können, ich gehe zu Fuß nach Ulm und nicht barfuß. Aber gut, hinterher ist man auch klüger. Aber das war tatsächlich ein tolles Erlebnis. Und ich sage Ihnen eins, jetzt kommen wir zum Thema Medien. Ich habe diesen ganzen Sommer übrigens auch meine Mitbewerber aus den anderen Parteien nicht so viele Kameras gesehen wie bei diesem Unternehmen. Also von daher ist es offensichtlich populär, Politiker auch mal leiden zu sehen.
Absolut. Wie lange laufen Sie barfuß, wenn Sie 15% erreichen bei der Wahl?
Also ich drehe es mal um. Der Martin Ansbacher wurde gefragt, Herr Ansbacher, was machen Sie? Also ich habe damals gesagt, wenn der Martin Ansbacher, das war vor dem zweiten Wahlgang, wenn der OB von Ulm wird, das war so im Sinne einer... Früher hat man gesagt, ich stifte eine Kapelle. Dann habe ich gesagt, ich laufe barfuß von Heidenheim nach Ulm. Als er dann gefragt wurde, als ich in Ulm ankam, was er tut, wenn ich Ministerpräsident würde, dann hat er gesagt, dann läuft er barfuß von Ulm nach Stuttgart. Und deswegen wollen wir ihm doch die Möglichkeit geben.
Naja, gut. Und bleibe, glaube ich, seine Füße einigermaßen verschont. Aber wir haben noch einen zweiten Schnipsel gefunden. Vielleicht können wir den mal kurz einspielen.
Das kann doch wohl nicht wahr sein. Gerade kam die Meldung rein, dass 20 Jahre lang ungefähr 1440 Lehrerstellen in Baden-Württemberg nicht besetzt waren. Das ist ein echtes Brett. 1440 Lehrerstellen nicht besetzt und keiner hat's gemerkt. Und angeblich nur wegen eines Programmierfehlers. Ein Fehler im System. Das Geld war da, Die Kinder waren da, die Lehrerinnen und Lehrer wären da gewesen, um diese Stellen zu besetzen. Und die, die gearbeitet haben, haben sozusagen mehr arbeiten müssen, weil die Stellen nicht besetzt waren. Unterricht ist ausgefallen und die Förderung von Schülerinnen und Schülern, die dringend notwendig gewesen wäre, war nicht möglich. Und das alles, während in diesen 20 Jahren tausende Referendarinnen und Referendare einen Arbeitsplatz gesucht und gerne gehabt hätten. Vielleicht haben sogar viele ihr Referendariat aufgegeben oder sind woanders hingegangen, um zu unterrichten, nur weil sie gedacht haben, sie finden in Baden-Württemberg ohnehin keine Stelle. In einer Zeit, wo wir doch dringend jeden Lehrer und jede Lehrerin an unseren Schulen brauchen. Wie sowas passieren konnte, weiß ehrlicherweise keiner. Eigentlich hätte 2005 auffallen müssen, dass da 1440 Lehrerstellen mehr da sind als Menschen. Und eigentlich hätte auch auffallen müssen, dass jedes Jahr das Geld übrig geblieben ist, denn diese nicht besetzten Stellen haben schlicht auch kein Geld gekostet. Wir reden hier von über 100 Millionen Euro pro Jahr. Aber was folgt daraus? Ich glaube, wir, die Politik, vor allem die Landesregierung, müssen jetzt ganz schnell handeln. Diese Möglichkeiten, die sich aus diesen 1440 Stellen ergeben, müssen jetzt möglichst schnell an unsere Schulen. Es darf jetzt kein Zögern geben. Wir brauchen im nächsten Schuljahr jede dieser Stellen besetzt.
Wäre es Ihnen aufgefallen?
Die Frage, Herr Heer, stelle ich mir seit dem Tag, als diese Meldung kam.
Ja.
Hätte ich die Möglichkeit gehabt, diesen Fehler zu entdecken? Ich sage Ihnen, ich beschreibe Ihnen jetzt einfach mal, wie das ist, wenn Sie auf diesem Sessel des Kultusministers sitzen. Es gibt in Baden-Württemberg ungefähr 125.000 Menschen, die als Lehrkräfte an unseren Schulen arbeiten. Die arbeiten in unterschiedlichem Deputatsumfang. Das ändert sich auch von Jahr zu Jahr. Das heißt, da sind ziemlich starke Schwankungen drin. Sie kriegen jedes Jahr vor dem neuen Schuljahr eine Liste, auf der steht, wie viele der bisherigen Lehrkräfte in den Ruhestand gehen. Und Sie kriegen, das ist das, was im Haushalt entschieden wurde, die Zahl von Lehrerstellen, die Sie wieder besetzen dürfen. Also es ist eine Saldierungsmethode. Sie fangen nicht an, quasi zu kontrollieren, sind all die Lehrer, die in der Finanzverwaltung hinterlegt sind, sind die auch reale Personen. Das kriegen Sie als Kultusminister nicht vorgelegt. Und in den 3,5 oder 3,25 Jahren, die ich Kultusminister war, gab es nie einen Moment, wo mir ein Mitarbeiter gesagt hat, doch, da kann was nicht stimmen, weil sonst hätte es ja den Anlass gegeben,
nachzufragen. Man hätte es aber den anderen danach auch nicht auffallen können, oder?
Ich sage, erstmal ist die Frage, wann ist der Fehler passiert? Das Kultusministerium hat ja jetzt ein knappes halbes Jahr den Fall untersucht und konnte jetzt im Dezember, sie wollten ja im Dezember Ergebnisse vorlegen, konnten nicht sagen, welcher Fehler war es. Sie konnten immer noch nicht sagen, wann ist der Fehler genau entstanden. Sie konnten nicht sagen, sind am Anfang gleich diese 1440 Lehrerstellen quasi falsch gebucht worden oder ist es irgendwie später dazugekommen. Ich weiß es nicht, was in der Zeit, als ich für das Haus Verantwortung trug, da dazugekommen oder weggekommen ist. Aber, und das ist, glaube ich, die Lehre, die man jetzt ziehen muss. Wenn dieses System so fehleranfällig ist, wie es sich dort gezeigt hat, dann muss man dieses System entweder so reparieren, dass das zukünftig nie wieder passieren darf, oder ich brauche eine andere Methodik, wie ich die vorhandenen Lehrerstellen an die Schulen bringe. Ich brauche dann notfalls ein Controlling, weil 1440 Lehrer, ich hätte Juhu und Hurra geschrien, wenn ich in meiner Amtszeit die Meldung gekriegt hätte, doch, da sind quasi 1400 Lehrerstellen unbesetzt, die kannst du jetzt fürs nächste Schuljahr besetzen. Das wäre ein unglaublicher Glücksmoment gewesen. Ich habe es vorhin beschrieben. Ich habe immer die Abwehrkämpfe geführt, keine streichen zu müssen. Aber ich frage mich bis heute, hätte ich es merken müssen, und ich bin noch nicht an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, da wäre es aus meiner Sicht aufgefallen. Aber ich werde deswegen diese Aufarbeitungsprozess weiterhin sehr, sehr aufmerksam verfolgen, weil hier geht es tatsächlich darum, dass wir den Schulen und damit unseren Schülerinnen und Schülern geschadet haben. Und da drehe ich die Hand nicht um. Da war die CDU in Verantwortung, übrigens mit der FDP zusammen. Da waren die Grünen jetzt 5 Jahre in der Verantwortung. Da waren wir auch in der Verantwortung. Ich glaube, da bringt das Fingerzeigen überhaupt nichts. Wir müssen jetzt aufklären, wie konnte der Fehler passieren und wie stellen wir die Fehler ab.
Gut, aber mit dem Finger haben Sie schon auf die anderen gezeigt, wo Sie gesagt haben, das darf in der Zukunft nicht mehr passieren. Wir schauen uns mal den dritten Ausschnitt noch mal kurz an.
Und mich ärgert es, wenn über die Erbschaftssteuer geredet wird. Da ist es, das sei doch leistungslos. Ja, wissen Sie was? Da geht es nicht um Leistung, sondern zunächst mal um Eigentum.
Weil Erbschaftssteuer, da geht es nicht um irgendwelche Milliardäre, die nichts arbeiten und auf dem Golfplatz sind. Da geht es bei uns im Süden um unsere Familienunternehmen, die im Wesentlichen ja dieses Vermögen bereits versteuert haben. Und wenn wir diese Substanz wegnehmen, was das Eigenkapital ist, dann schwächen wir damit den Wirtschaftsstandard, vor allem im deutschen Süden. Das verstehen die im Norden und in Berlin schon gar nicht.
Wenn eine Familie ein Leben lang gearbeitet hat, ein Betrieb, ein mittelständischer Betrieb, und am Ende hauen die Eltern das Geld nicht auf den Kopf, verstehen Sie? Sondern lassen Sie einen Betrieb, dann finde ich, ist es nicht Aufgabe des Staates, darüber zu entscheiden, was mit dem Geld, das eine Familie ein Leben lang mit harter Arbeit verdient hat, wie Sie es verteilen. Nicht Politiker wissen am besten, was mit Geld passiert, sondern die, die es erarbeitet haben. Und darum muss bei der Erbschaftssteuer weniger gezahlt werden, anstatt mehr.
Mit einer CDU-geführten Landesregierung in Baden-Württemberg wäre das ein super Projekt für die Südschiene, dass wir schauen, dass diese Erbschaftssteuer in eine Ländersteuer übergeht, dass wir Bayern und Baden-Württemberg eine Lösung finden, dass jeder seinen Beitrag leistet, aber dass wir unsere Familienunternehmer nicht kaputt machen, sondern das machen lassen, was sie am besten können, Innovation, Technologie und Arbeitsplätze.
Machen Sie da mit, weil wenn Sie in einer gemeinsamen Regierung drin sind, was die Erbschaftssteuer angeht?
Also
es klingt doch vernünftig, ne?
Ja, es ist... Also, wir haben in diesem Land, ich glaube, das ist auch etwas, was die allermeisten hier im Raum bestätigen können, wir haben eine Situation, dass viele Menschen das Gefühl haben, mit dem, was ich selbst durch meine Bemühungen und Anstrengungen über mein Leben erarbeite, kann ich mir zum Beispiel heute kaum noch ein eigenes Haus oder ein Eigentums- oder Wohneigentum leisten. Junge Menschen sagen ganz deutlich, das funktioniert heute nicht mehr. Die Preise sind so gestiegen, es geht nicht. Gleichzeitig stellen wir fest, das ist statistisch sehr eindeutig, dass die Vermögensungleichheit in diesem Land relativ groß ist. Und natürlich gibt es eine Diskussion darüber, ob diejenigen, die die großen Vermögen haben, und es sind eben auch ererbte Vermögen, sich stärker am Gemeinwesen, am Gemeinwohl beteiligen müssen. Jetzt wäre jeder vernünftige Politiker natürlich ziemlich bescheuert, wenn durch Erhöhung von Erbschaftssteuern Arbeitsplätze wegfallen würden oder gar Unternehmen kaputt gehen würden. Das will kein Mensch. Aber um ehrlich zu sein, sind das, was die zwei Herren da erzählt haben, auch ganz heftige Ablenkungsmanöver. Weil ganz viele Vermögen stecken eben nicht in Betrieben. Und deswegen geht es mir als Sozialdemokrat darum, dass wir Unternehmen unterstützen, dass wir Unternehmen, soweit wir das rechtlich können, da ist übrigens gerade ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht über die Frage Behandlung von betrieblich gebundenem Vermögen bei der Erbschaftssteuer, dass wir betrieblich gebundenes Vermögen schützen, weil es ja nutzt, weil es Arbeit schafft, aber dass wir das Vermögen, das frei ist, und bei der Erbschaftssteuer ist es nun mal so, diejenigen, die dieses Vermögen haben, also die Erben, die haben es sich nicht erarbeitet, sondern denen ist es, ich sage es mal, aufgrund eines günstigen Umstandes im richtigen Elternhaus geboren zu sein, schon ein Stück weit in den Schoß gefallen. Und deswegen 80% der Menschen, wenn wir vorhin viel über Umfragen gesprochen haben, 80% der Menschen sagen, wir haben eine zu große Vermögensungleichheit in diesem Land und dass die starken Schultern, gerade wenn wir über Bildungsinvestitionen reden, dann auch mehr dazu beitragen müssen, dass das funktionieren kann. Da würde ich mir eine offene und eine ehrliche Debatte wünschen. Und ich glaube auch, dass es Schnittmengen zu CDU, CSU gibt. Die haben kürzlich auch sogar Herr Spahn auf der Bundesebene deutlich gemacht, dass sie über eine Reform der Erbschaftssteuer nachzudenken bereit sind.
Auch ein Thema... das uns weiterhin beschäftigen wird. Und ein Thema, das beschäftigt Sie, das sieht man im Wahlprogramm, und das beschäftigt die Menschen, nämlich Sicherheit im Land. Und Sie haben da auch etliche Punkte mit eingetragen, was Sie daran ändern wollen, wie Sie für mehr Sicherheit sorgen wollen. Und Sicherheit ist ja immer ein subjektives Gefühl, das kennen wir natürlich sehr gut. Deswegen wollen wir auch mal Ihr subjektives Gefühl abfragen. Und wir haben natürlich auch jetzt eine Umfrage zum Thema Sicherheit für Sie vorbereitet. Wie sicher fühlen Sie sich denn in Baden-Württemberg? Sehr sicher, einigermaßen sicher, in Innenstädten unsicher, abends eher unsicher oder überhaupt nicht sicher? Ich weiß genau, was der Harry Merkel gerade ankreuzt hier in seinem Smartphone. Was heißt? Sehr sicher, ne? Gut. Sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Ja. Oh. Insgesamt haben wir 81 von Ihnen, die abgestimmt haben. 56% fühlen sich sehr sicher. In Innenstädten unsicher, rund 20%, abends eher unsicher, 11% und einigermaßen sicher 13%. Wie sicher ist das Land überhaupt?
Die Frage, die Sie gestellt haben, die hat ja nicht ohne Grund die Formulierung, wie sicher fühlen Sie sich? Dieses subjektive Sicherheitsempfinden ist etwas, was natürlich von Wahrnehmung abhängig ist, die ich zum Beispiel habe, wenn etwas passiert und in den Medien, nehmen wir mal wieder so einen Terroranschlag oder so einen Amoklauf, dann entsteht ein wahnsinniges Gefühl der Unsicherheit, das könnte ja auch mir passieren. Ich möchte jetzt mal zur objektiven, zur Faktenlage kommen. Wenn man die Kriminalitätsstatistik der letzten Jahre betrachtet, dann ist Baden-Württemberg, und ich nehme das für Deutschland insgesamt, dann ist Deutschland nach wie vor eines der sichersten Länder auf der ganzen Welt. Wenn wir an bestimmten Stellen Veränderungen und auch Verschlechterungen haben, zum Beispiel Kriminalitätsschwerpunkte, dann muss man als handlungsfähiger Staat etwas dagegen tun. Dann darf niemand das Gefühl haben, dass da ein, ich sage jetzt mal, rechtsfreier Raum entsteht.
Also Videoüberwachung wie in Heilbronn?
Ich bin durchaus offen dafür, dass auch Instrumente wie Videoüberwachung an den notwendigen Stellen eingeführt werden. Wir sind da keine Ideologen. Also bitte, die SPD war immer schon auf der Seite der Menschen, die auf einen funktionierenden Sicherheits- und Rechtsstaat angewiesen sind. Wir sind nämlich diejenigen, die sagen, Sicherheit muss jedem Menschen zur Verfügung stehen. Ich möchte nicht in einem Land leben, wo nur die sich sicher fühlen, die in irgendwelchen von privaten Sicherheitsdiensten geschützten Refugien sein können. Es ist ein Anspruch, den ein funktionierender Staat erfüllen muss, dass Menschen sicher leben können. Das muss klar sein und es muss immer eine klare sozialdemokratische Haltung und Forderung sein. Und dazu stehe ich.
Aber wenn Sie das, ja so sagen, wie sicher Baden-Württemberg ist, dann hat ja der Innenminister einen guten Job gemacht, oder?
Ob jetzt der Innenminister die Ursache dafür war? Oder ob es nicht vielleicht zum Beispiel unsere hervorragend arbeitenden Polizistinnen und Polizisten sind.
Also wir haben ja schon viele gute Innenminister. Ich begrüße Herr Gall, der ist nämlich auch da. Ne?
In dem Fall hätte ich sofort ja gesagt. Hallo Reinhold. Ich sage, das ist sicherlich auch eine Aufgabe, die Politik erfüllen muss. Und wenn Herr Strobel da einen Beitrag geleistet hat, dann bin ich dafür auch dankbar, dann ist das gut. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass Menschen, die für uns, für unsere Sicherheit sorgen, unsere Polizei, und da nehme ich dann alle Sicherheitskräfte noch dazu, dass die, die tagtäglich ihren Rücken, ihren Kopf für unsere Sicherheit hinhalten, dass diejenigen, die sind, die beste Arbeitsbedingungen brauchen, die eine gute Ausrüstung brauchen und wo wir nicht zulassen können, dass denen irgendwann am Ende des Jahres das Benzin ausgeht und sie dann ihren Job nicht mehr machen können. Ich glaube, dass wir als Rechtsstaat, als funktionierender Staat alles dafür tun müssen, dass unsere Sicherheitskräfte bestmögliche Ausstattung und gute Arbeitsbedingungen haben. Dann ist öffentliche Sicherheit nämlich in guten Händen.
Wo wir jetzt gerade schon in der Region angekommen sind, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Sie haben es angesprochen, ein ganz, ganz wichtiger Schwerpunkt. In Ihrem Wahlprogramm steht es drin, es soll klare KI-Regeln geben, inwiefern man die auch immer im Land umsetzen kann. Und einzelne Leuchttürme wie das Cyber Valley Stuttgart-Tübingen und der KI-Park in Heilbronn, mit der Reihenfolge stimmt irgendwas nicht. Ich weiß nicht, warum das so umgeschrieben wurde, ist aber wie auch immer. Müssen sich so entwickeln, dass Wissenschaft und Wirtschaft im gesamten Land davon profitieren. In dem Zusammenhang ganz konkret, wenn ich mir die Hochschulen anschaue, die staatlichen Hochschulen, die ja auch einen super Job machen, da spielt ja das KI-Thema auch eine große Rolle. Wenn man das auch hier in Heilbronn sieht, viele Professoren, die sich damit beschäftigen, braucht es wirklich eine KI-Universität noch für Baden-Württemberg?
Also der Herr Hagel hat diese KI-Universität ins Spiel gebracht. Das hat offensichtlich auch das Potenzial gehabt, um zumindest eine Überschrift für einen Zeitungsartikel zu bringen. Sei es recht. Ich würde das Thema gerne mit denen besprechen, die mir aus der Wissenschaftsseite sagen können, was ist das richtige Instrument, um dieses Thema wirklich vorwärts zu bringen. Ich glaube, zu sagen, wir machen jetzt eine KI-Uni und die ist dann unser quasi Hotspot für das Thema, das wird in Zukunft der Realität nicht gerecht werden. Wir werden an allen unseren Hochschulen, übrigens in ganz verschiedenen Bereichen, das Thema KI als einen brutalen Veränderungsfaktor haben. Und deswegen werden wir uns aus vielen Blickwinkeln heraus mit dem Thema KI beschäftigen müssen. Ich habe gerade so ein bisschen gehört, auch das Thema, die ethische Dimension dessen, was KI kann. Braucht es irgendwann den Menschen nicht mehr? Verselbstständigt sich die KI möglicherweise? Das sind alles Themen, die müssen wir auch wissenschaftlich und als Gesellschaft durchdringen. Nicht mit einer Angst vor KI, ich glaube, das wäre falsch, aber mit einer Haltung zu KI, dass wir sagen, das gibt uns neue Chancen als Innovationstreiber. Und ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, diese Reihenfolge Cyber Valley, das war, glaube ich, zeitlich ein bisschen früher, deswegen nehmen Sie das als Grund. Aber ich glaube, dass das, was hier in Heilbronn passiert, ich war ja schon und habe mir das IPAI angeguckt und ich werde in nächster Zeit auch mal während des Wahlkampfs mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten, mit dem Olaf Lies hier aufschlagen, weil der hat sich auch für das Thema interessiert. Ich glaube, dass Baden-Württemberg, wir suchen ja immer auch Bereiche, wo wir ein gewisses Alleinstellungsmerkmal oder auch einen Vorsprung haben, dass Baden-Württemberg da wieder ein Treiber von Innovation für Deutschland und ich sage auch für ganz Europa sein kann. Ob es da eine eigene Uni braucht oder nicht, das spielt, glaube ich, gar nicht die ganz große Rolle, aber Baden-Württemberg muss den Anspruch haben, an der Spitze der KI zu stehen und bei KI auch Potenziale zu nutzen, die wir vielleicht heute alle noch nicht erkennen können.
Wir reden ja in immer wiederkehrenden Reihenfolgen über Bürokratieabbau, könnten wir noch sehr viel heute Abend sprechen, über Digitalisierung. Sie haben jetzt in Ihrem Wahlprogramm geschrieben, es braucht ein Ministerium für Digitales und Kommunen. Noch ein weiteres Ministerium, welche fallen denn dann mal weg?
So, also da sind wir schmerzbefreit. Wir haben zum Beispiel nicht in unserer Regierungszeit ein Wohnungsbauministerium eingeführt, das übrigens so klein ist, dass es ungefähr 3 Jahre gebraucht hat, bis es überhaupt zum Laufen konnte. Das ist tatsächlich ein Problem. Mir geht es nicht um ein zusätzliches Ministerium oder nochmal einen Dienstwagen. Übrigens, die ganzen Dienstwagen, die durch die zusätzlichen Staatssekretäre unter der aktuellen Regierung entstanden sind, die werden ja auch frei am 8. März. Ah ja. Ich höre immer wieder, wenn es um das Thema Digitalisierung geht, dass so wie es im Moment organisiert ist, nämlich dass das Innenministerium auch für Digitalisierung zuständig ist, dass das nicht zum Erfolg führt. Digitalisierung kann in einem eigenen Ministerium stattfinden, es kann auch in einem Staatsministerium als Stabsstelle verankert werden. Das Entscheidende ist, ob dieses Digitalisierungsministerium oder die Stabsstelle auch die Durchgriffsmöglichkeiten in die verschiedenen Bereiche der Landesregierung hat. Und ich kenne das, ich war selbst quasi Oberhaupt der Kultusverwaltung. Jedes der Ministerien hat seine eigene digitale Welt aufgebaut. Und jeder hat diese digitale Welt verteidigt mit Zähnen und Klauen. Und um ehrlich zu sein, hat es ein Riesenproblem geschaffen, weil gar nicht die Systeme miteinander kooperiert haben. Und deswegen brauchen wir, das sagen mir übrigens auch Vertreter der Kommunen, wenn wir Digitalisierung wirklich in die Fläche bringen wollen, wenn das auch, ich sage das einfach mal, nicht nochmal 20 Jahre brauchen soll, sondern vielleicht die nächsten 5 Jahre passieren kann, dann brauchen wir eine Durchgriffsmöglichkeit und müssen diese Dinge jetzt mit viel größerem Ernst und viel größerer Energie durchführen. Und übrigens kann man als Vorbild nehmen, in der Bundesregierung wurde ein Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung eingeführt, genau aus den Gründen, die ich gerade angesprochen habe. Auch da sieht man, das, was in unserer freien Wirtschaft an digitalen Prozessen heute schon läuft, das läuft halt leider in der öffentlichen Verwaltung noch nicht so, wie es sein sollte. Und die Digitalisierung kann uns auch helfen, dem Personalmangel, den wir ja auch in der öffentlichen Verwaltung, im öffentlichen Dienst heute haben, ein Stück weit zu begegnen. Aber das geht halt auch nicht von heute auf morgen und auf Knopfdruck. Und deswegen müssen wir da schleunigst damit beginnen. Mir reicht es nicht, dass das quasi als Wurmfortsatz in einem Innenministerium noch angeflanscht ist. Und ob der Herr Strobel jetzt der absolut kompetenteste Vertreter der Digitalisierung war, da habe ich so meine 2 Zweifel.
Als, Als Fußballfan wissen Sie natürlich, dass man im Endspurt nochmal alle Kräfte mobilisieren muss. Wir sind jetzt in der 87. Spielminute, deswegen, Sie wissen, 90 Minuten.
Da erst an zu spielen.
Ja, ja, gut. Manchmal in der Nachspielzeit gewinnen Sie auch noch irgendwo. Aber ich möchte einen weltpolitischen Bogen ganz zum Schluss nochmal schlagen. Ich glaube, der auch vielen, vielen Menschen wichtig ist. Und da möchte ich jetzt auch nochmal Richard David Brecht zitieren am Dienstag mit einem sehr spannenden Satz, der gesagt hat, die ganze Aufrüstung, die hunderten Milliarden, die ruiniert unsere Wirtschaft. Dadurch sind wir eigentlich eher nützliche Idioten Putins geworden. Sicherheit im Land ist ein großes Thema. Also wenn man den Kapitän so sieht, den obersten Chef der Bundeswehr in Baden-Württemberg spricht, dann sagt er das auch, wir brauchen neue Brücken, wir brauchen mehr Kasernen, wir müssen auch im Land viel mehr für die eigene Sicherheit tun. Wann waren Sie zuletzt mal in der Kaserne in Baden-Württemberg?
In der Kaserne war ich sicherlich die letzten 20 Jahre nicht, aber ich bin mit dem Kapitän zur See Giss, dem Oberkommandierenden der Bundeswehr hier in Baden-Württemberg, in regelmäßigem Austausch. Und ich kann Ihnen sagen, dass mich das Thema, wie viele Menschen in meiner Partei, in der Sozialdemokratie, natürlich umtreibt und ich sage es jetzt offen auch plagt. Ich bin, als ich aus der Schule kam, 1989, habe ich den Wehrdienst verweigert und war Zivildienstleister. Es war 89, das war quasi das Ende der Blockkonfrontation und ich habe daran geglaubt, dass wir eine Welt schaffen können, die auf Basis des Völkerrechts Konfliktbeilegung, Konfliktschlichtung erreichen kann, ohne dass Länder gegeneinander militärische Gewalt anwenden müssen. Ich weiß, dass das schon im Jugoslawienkrieg und in verschiedenen anderen kriegerischen Auseinandersetzungen anders war, aber ehrlicherweise habe ich mir wie viele andere nicht vorstellen können, dass wir in Europa einen solchen Überfall haben können, wie das, was 2022 durch den Überfall der russischen Truppen auf die Ukraine stattgefunden hat. Und ob mir das gefällt oder nicht, ich würde gerne an eine andere Welt glauben. Kann ich auch nicht sagen, und das würde ich gerne den Herrn Brecht fragen, was ist denn im Moment die Alternative dazu, dass wir uns in eine Lage versetzen, dass wir uns auch gegen eine militärische Aggression, zum Beispiel eines Herrn Putin, als Europa verteidigen können. Was ist denn die Alternative dazu? Sollen wir sagen, hier ist der Schlüssel, mach doch, was du willst? Ich glaube tatsächlich, und ich bin bei weitem keiner, der dieser Aufrüstungslogik endlos folgen will, aber wir dürfen doch nicht naiv sein. Ich habe mich mit Boris Pistorius, vor 4 Wochen hatten wir Fraktionsklausur in Berlin, da waren Brigadegeneral und Boris Pistorius bei uns. Es tut mir leid, ich höre das auch nicht gern, was die uns erzählen. Aber ich glaube, es gebietet die Verantwortung, die wir als politisch Verantwortliche auf allen Ebenen für die Menschen in unserem Land haben, dass wir diese Zeichen der Zeit erkennen und dass wir alles dafür tun, dass kein Krieg auf deutschem Boden entstehen kann und dass wir möglichst die Menschen vor diesem Elend eines Krieges bewahren. Aber im Moment können wir das nicht schaffen, indem wir sagen, wir bauen keine Waffen mehr. Und wenn wir über das Thema Wirtschaft reden, auch das ist jetzt ganz unpopulär, was ich sage, aber natürlich profitieren wiederum auch Wirtschaftsunternehmen von dem, was gerade an Aufrüstung stattfindet. Und das ist auch keine, aus meiner Sicht, Dauerlösung, um unsere Wirtschaft am Leben zu halten. Aber ich glaube tatsächlich, dass es aus Gründen der Vernunft, der politischen Vernunft, keine Alternative dazu gibt, im europäischen Kontext eine Abwehr- und Verteidigungsstrategie zu haben, die uns auch erlaubt, ohne den Partner USA möglicherweise unseren Kontinent und damit auch unsere Heimat zu verteidigen. So schwer mir das fällt, aber ich glaube, es ist richtig, dass wir das tun, was jetzt gerade von der Bundesregierung getan wird.
Gut, ich glaube, das sind Themen, die muss man eben auch ansprechen, weil sie auch tatsächlich im Land auch passieren werden, auch was passiert mit der Wehrpflicht, was passiert eben dann auch mit der Reaktivierung von Kasernen. Zum guten Schluss, die Koalitionsfragen, die wollen wir heute mal nicht so in den Vordergrund schieben, aber trotzdem hat man so ein bisschen das Gefühl, dass Sie 30 schon so ein bisschen angenähert haben. Also Herr Hagel und die CDU will nicht mehr mit den Grünen, Herr Rühlke will auch nicht, dass er nochmal eine Ampel auflegt, so alles geht in Richtung Deutschlandkoalition, SPD, CDU und FDP. Ja, was machen wir denn, wenn die FDP nicht in den Landtag kommt?
Es wird wenige geben, die Tränen vergießen.
Sie auch?
Ich sag ja wenige. Ich finde es immer schwierig. Wissen Sie, diese Landtagswahl, würde ich sagen, hat noch einige Fragezeichen. Es wird an diesem Abend möglicherweise zu einem Vier-Parteien-Parlament kommen, 5 oder 6 Parteien. Es kann allein von der Frage abhängen, wie viele Parteien kommen rein, welche Mehrheitsoptionen gibt es überhaupt. Und deswegen würde ich mir das ersparen, darüber jetzt zu spekulieren. Ich glaube, in einem Wahlkampf soll man nicht darüber spekulieren, was sein könnte, sondern man soll das sagen, was man den Menschen sagen möchte, was man in einem nächsten Landtag und vor allem in der nächsten Landesregierung umsetzen möchte. Und ich glaube, bis am 8. März um 18 Uhr hat jede Partei gut beraten, für sich mit den Argumenten, mit ihren Programmen zu werben, auch mit ihren Persönlichkeiten zu werben. Wir haben 70 hervorragende Landtagskandidierende in unseren Wahlkreisen und das ist jetzt der Job. Und es gebietet auch die Demut vor den Wählerinnen und Wählern, dann mit diesem Wahlergebnis das Beste für dieses Land zu erreichen. Und Spekulationen, wer könnte mit wem, halte ich für deplatziert. Die können am 8. März ab 18 Uhr stattfinden.
Ich habe es mir fast gedacht, dass die Antwort kommt. Deswegen wollten wir die Koalitionsfragen, haben wir auch ganz, ganz kurz nur gemacht zum Schluss. Und deswegen, ich glaube auch, wenn wir jetzt nochmal eine Abstimmung machen, eine finale Abstimmung, weiß ich auch schon, was dabei rauskommt. Und zwar, haben Sie nach dem heutigen Wahlcheck Ihre mögliche Wahlentscheidung geändert? Ich tippe mal, bei Nein kommt es 100%, oder? Auf Absenden wieder drücken. Es gibt noch ein bisschen Zeit. Haben Sie alle den QR-Code? Gut. Haben wir ein Ergebnis? Oh, 10% haben Ihre Wahlentscheidung geändert heute Abend.
Jetzt wissen Sie nur lange nicht, in welche Richtung.
Ja, schade eigentlich. Gell? Aber vielleicht können wir da noch ein bisschen was dazu beitragen, zum Finale mit unserem beliebten Satzverlängerungsspiel. Regelmäßig zu joggen wie Manuel Hagel.
Ist gesund.
Machen Sie auch?
Selten. Ich brauche immer Bälle, habe ich ja vorhin erwähnt.
Mit AfD-Abgeordneten spreche ich?
Nie.
Nie? Wenn ich mit Markus Söder in einem Aufzug eingesperrt wäre?
Würde ich riechen, was er zuletzt gegessen hat?
Cem Özdemir habe ich. Was verdankt Cem Özdemir der SPD? Das hat er Ihnen nämlich verraten in Ihrem Podcast, Soundcheck heißt er.
Cem Özdemir hatte eine Lehrerin, die sehr an ihn geglaubt hat und die ihn gefördert hat und die eine überzeugte Sozialdemokratin war. Deswegen hat Cem Özdemir gute Bildung wegen der SPD bekommen.
Rückenwind von der Koalition in Berlin?
Wünsche ich mir bis zuletzt.
Dass Hans-Ulrich Rühlke altersmilder geworden wäre?
Halte ich für ein Gerücht.
Bärbel Baas, Kritik an den Unternehmern, gegen die man gemeinsam kämpfen müsse?
War aus der Situation heraus zugespitzt und entspricht nicht meiner Meinung.
Wenn der FC Heidenheim absteigen sollte? Sie haben eine Dauerkarte in Heidenheim, das müssen wir all denjenigen sagen, die vielleicht das nicht wissen.
Werde ich auch in der zweiten Liga zu meinem Verein stehen.
Winfried Kretschmanns größte Leistung in seiner 15-jährigen Amtszeit? Ach, so lange müsst ihr da nicht überlegen.
Das ist jetzt eine Pause mit Absicht.
Ja. Sie denken an die Uhr, gell?
Ja, ich habe die Uhr im Blick. Winfried Kretschmanns größte Leistung war, dass er es geschafft hat, auch in schwierigen Zeiten wie während der Corona-Pandemie gemeinsam mit der Opposition übrigens Entscheidungen zu treffen, die sehr, sehr schwierig waren. Und ich glaube, das war eine Ausnahmesituation für ihn als Ministerpräsident. Und da schätze ich die gute Zusammenarbeit.
Und meine wichtigste Erkenntnis heute Abend:
Heilbronn ist eine Reise wert.
Herzlichen Dank, Andreas Stoch. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen für die Aufmerksamkeit. Konzentriertes Publikum, hat Spaß gemacht und auch in der Interaktivität. Sie lesen natürlich alles aktuell bei unseren Kollegen im Online-Bereich, bei stimme.de, bei uns in Print, bei der Heilbronner Stimme. Und wir sind natürlich jetzt zu Beginn des Jahres, da wollen wir auch ein bisschen fasten. Das heißt, es gibt wie immer anschließend etwas, nichts zu essen, aber immer ein paar Getränke. Genießen Sie es. Und ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal zumindest zuschauen würden, denn die nächste Veranstaltung mit Cem Özdemir am 21. Januar ist bereits ausgebucht, aber sie wird natürlich wie immer live bei Stimme TV übertragen. Herzlichen Dank, bleiben Sie gut informiert. Schönen Abend noch. Danke, Andreas Stoch. Danke. Vielen Dank.